Deutschlands einziger Podcast mit den Humorgranaten ist zurück, jetzt mit einer neuen Folge.
Hallo, yeah. Guten Tag.
Hallo Leute.
Ja, Humorgranaten, super.
Wow.
Ja. Hm. Super, ne? Guten Tag.
Guten Tag, Leute, was geht ab? Colin Gäbel heute.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
Ja, sehr gut.
Ja, für alle Podcast-Zuhörer, Colin sitzt hier mit einem schwarzen RKTBNS-Oberteil mit weiß-schwarzen Bömmeln dran, einem schwarzen T-Shirt darunter, einer dunklen, leicht ausgeblichenen Jeans und richtig schön verwilderten Wildboots. Ja. Mit roten Schnürsenkeln.
Und was man auch nicht sehen kann, ist, wie symmetrisch wir unsere Beinhaltung haben. Ich habe mich extra ein bisschen angepasst, das sieht man da. Das ist recht akkurat, ne?
Ja, aber er ist als Linksfüßer wieder, macht hier wieder einen Lappen draus.
Ja, aber
du bist Linksfüßer und Linkshänder, ne? Das ist in der Kombination auch das Seltenste wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist wirklich, die gesamte rechte Körperhälfte von mir funktioniert nicht.
Ne?
Also wirklich.
Ja.
Kann ich bestätigen.
Ja, ich habe nur das linke Ei, das produziert.
Ihr kommt auch gerade aus einer Let's Play-Produktion, ne?
Ja, ja.
Seid ihr noch geladen oder wie ist euer Befinden jetzt gerade?
Wie es ist mit Ede zusammen so ein Let's Play zu machen. Da fühlt man sich ja irgendwie permanent unter Beobachtung.
Ja,
permanent
recht.
Gegängelt im Zweifelsfall auch. Das, du spürst, auch wenn er nichts sagt, die ganze Zeit dieses, hätte ich anders gemacht. Und es ist ja nicht nur so, dass wenn er es nicht sagt, oft genug sagst du es ja auch. Warum hast denn du gerade nicht zugeschlagen? Und weil ich mit Nichtsterben gerade kurz abgelenkt war. Ist ja schön. Es ist immer so ein gewisser gesunder Druck, der einem
das ist ja fit hält. Wirklich, ne? Es stimmt. Alles, was du sagst, stimmt. Aber ist ja auch 100% bei dir so. Du sagst, du hast nur immer so edle Formulierungen wie, also gut, das hätte ich jetzt vielleicht anders.
Nimmst du das so wahr?
Ja.
Ich finde, ich bin ein sehr wohlwollender Aufbauer und vor allem, das ist ja keine pädagogische Note, sondern das ist ja, nee, das stimmt überhaupt nicht, was du hier sagst.
Doch, sau lustig. Doch.
Ich glaube, kann man sehr gut spielen, weil ich einfach so ein ich möchte, dass es gut für dich ist und nicht nur für mich, weißt du? So wie in Beziehungen.
Ja, aber okay. Ich würde euch gerne in der Fahrschule sehen. Also wenn ihr Beifahrer wärt, aber auch in einem Auto, ihr seid zu zweit, auch beide auf dem Beifahrersitz, das würde ich gerne sehen. Und ihr habt beide auch Lenkräder. Und dann kommt eine randome Person rein, die Auto fahren lernt. Das fände ich sehr lustig.
Weißt du, das könnte man ja auch so machen, dass man drei Leuten ein Lenkrad gibt und man weiß aber nicht, wer wirklich steuert.
So wie dieses Song-Contest auf Instagram oder so, wo alle singen ein Lied und man muss raten, alle bewegen auch synchron die Lippen und man muss raten, wer aus wem jetzt wirklich der Song kommt.
Das ist ein neuer Trend, ich habe das
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt's neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Mal gesehen.
Ja, das ist so ein neues Ding. Und das mit Lenkrad, das finde ich gut. Wer fährt das Auto?
Wer fährt das Auto?
Ja. Aber, ja, lass machen.
Ja.
Aber wie Schul-Challenge, sowas finde ich auch ganz gut. Weil ich hab euch so angeschaut und dachte auch, wer von euch wäre der beste Fahrlehrer?
Der beste Fahrlehrer.
Ja, also da gehört ja viel dazu. Und ich glaube, dich würde ich vielleicht eher auch nicht ganz weit vorn sehen, Ede.
Nee.
Aber so bei Nils und Budi.
Mhm.
Also ich glaube, pass mal auf. Ede, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden.
Das ist voll gemein,
ey. Nein, ist dieses Gefühl, dieses, du sagst, nein, es gibt keine dummen Fragen. Aber jede Handlung. Also gibt dem Fahrschüler das Gefühl, doch, es gibt sehr viel, was man falsch und dumm machen kann, auch als Anfänger. Bei Budi, bei dir hätte ich so ein wholesome Gefühl auf jeden Fall.
Was ist das schon wieder für eine Analyserunde jetzt hier?
Nee, wirklich, ich versuche das gerade mal. Das ist nur meine, vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Bei dir hätte ich aber das Gefühl.
Meistens verläuft das nicht zu meinen Gunsten, diese Analyse.
Nee, weißt du, kannst ja andere Sachen gut. Hör mal. Sogar auf der Straße random Begegnungen mit Gefahrenpotenzial angemessen begegnen oder so. Das ist ja so. Nee, aber bei dir hätte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Danke sehr.
Vielleicht
danke
wüsste ich hinterher nicht so ganz genau, weil auch wenn ich vor die Wand fahre, würdest du wahrscheinlich sagen, das war nicht deine Schuld, potenziell.
Ja, nee.
Also da fühlt man sich vielleicht nach der ersten Stunde schon zu gut. Und bei Nils hätte ich da auch so ein bisschen, er hat so Angst. So, weil man weiß, oh, man will dem auch ein bisschen gefallen. So, und man hat ein bisschen Angst, Fehler zu machen. Und im Zweifelsfall sagst du dann halt, ey, ich hab den ganzen Tag Zeitung gelesen, weil du musst ja deine eigenen Erfahrungen machen. Ich weiß es nicht.
Also,
ich würde mit Budi fahren.
Im Straßenverkehr kann jeder Fehler sein letzter sein. Von daher finde ich das jetzt auch nicht in Ordnung, wenn man dann Fehlervermeidung auch auf die Tagesordnung setzt. Bei Budi ist es natürlich so, dass die Leute irgendwann kommen würden, nicht mehr wegen des Autofahren lernt, sondern wegen Budi, weil Budi ihnen zuhört und ihnen ein gutes Gefühl gibt als Mensch.
Doch. Stell doch mal das Auto hier auf dem Parkplatz ab, lass ein bisschen quatschen.
Ist die Fahrstunde erst schon
mal
wieder um.
Erstmal Theorie, ne? Ja. Warum fahren wir? Was bedeutet fahren? Definiere fahren.
Was ist fahren für dich?
Fahrer, was ist der Unterschied
wegfahren
eigentlich?
Fahren wir vor etwas weg?
So ist das.
Oder fahren wir zu etwas hin?
Aber ich hatte zum Beispiel einen sehr aggressiven Fahrlehrer, der sehr geschimpft hat, wenn man, und ich habe das noch wirklich abgespeichert, weil wie er immer gesagt hat, weg von den parkenden Autos, weil wenn du ein Fahranfänger bist, dann kannst du noch nicht so richtig abschätzen, wie viel Platz das Auto rechts so hat, und dann bist du vielleicht immer so ein bisschen nah und dann muss der immer reingreifen, weg von den parkenden Autos, Herr Gade, weg von den parkenden, nun fahren Sie doch mal weg von den parkenden Autos. Also wirklich so bestimmt, oder wir fahren hier 55, habe ich Ihnen schon mal gesagt, 50 erlaubt, 10% drauf sind 55, nicht Regel, mehr, Regel nicht weniger.
Regel habe ich auch.
Also genau so immer und auch in diesem
verinnerlicht
latent genervten, so. Es ist ja eigentlich nicht mal passiv-aggressiv, es ist ja aktiv-aggressiven Ton hat der neben mir gesessen.
Und das hast du dir die ganze Zeit bis zur Fahrprüfung bieten lassen?
Ja.
Echt?
Ja.
Krass.
Ich habe mich gut mit dem verstanden. Also ich habe jetzt nicht Streit oder so mit dem gehabt, aber der war so dominant und ich war 17, grün hinter den Ohren, und der war so dominantes Alpha-Männchen und der hatte so eine unfassbare, ja, so eine Fahrlehrer-Selbstbewusstsein. Der hat sich da reingesetzt. So, jetzt machen wir einen Blinker. Anschnallen, Schulterblick, Blinker raus, rückwärts. Nee, hier fahren wir rückwärts raus. Das war alles so in einem Duktus, der so richtig intensiv war. Also,
Fahrlehrer bleiben einem im Gedächtnis. Müssen wie Lehrer im Allgemeinen bleiben einem im Gedächtnis. Während man für den Lehrer nur ein Streiflicht seines Lebens ist, bleiben die irgendwie hängen. Mein Fahrlehrer war auch irgendwie, ich konnte nicht so wirklich mit dem connecten, so. Wir waren zu verschieden. Der war ein guter Typ, aber wir waren zu verschieden. Ich habe immer gedacht, so, okay, gibt's irgendwas, auf dem wir uns treffen können, irgendein Level. Und dann hat er in irgendeiner Situation mal gesagt, das ist ja wie bei Alarmstufe Rot. Und ich so, wow, als leidenschaftlicher Alarmstufe Rot-Spieler habe ich natürlich, wow, krass, ey, du spielst Alarmstufe Rot. Und dann habe ich erstmal, ja, wow, hier, bla. Und dann habe ich, glaube ich, wahrscheinlich 5 Minuten im Monolog gehalten, wie geil Alarmstufe Rot ist. Und dann meint er nur, hä, wovon redest du? Ich meine den Film.
Doch keine Connection
gehabt. Ja. Nee.
Aber ich glaube, Fahrlehrer, wird mir jetzt gerade erst bewusst, die zählen, glaube ich, zu den mächtigsten Menschen, den Heranwachsende einfach begegnen können, oder?
Fahrschule, also, weil das ist nochmal eine andere Prüfung, ne?
Absolut, das ist ja so eine Prüfung fürs Leben und so kondensiert aber auch. Ja. Und ob die dir das Gefühl geben, du bist eine absolute Flasche und Versager und hast nichts im Straßenverkehr zu suchen und so fährst du dann vielleicht auch so panisch, oh, jetzt erstmal 2 Jahre Pause machen. Ne? Also da muss ich erstmal, oder eben bauen dich auf und geben dir Mut. Das ist schon krass. Also Fahrlehrer sind schon echt so Gatekeeper von vielem, was wichtig ist.
Und Angst im Verkehr, wenn du so willst. Oder?
Ja?
Ich kann mich an meinen, ich habe den Namen vergessen. Ich weiß nur, bei meiner Fahrschulprüfung war ich sehr nervös. Und bei der Fahrschulprüfung war es so, dass ich immer angefangen habe zu labern. Und er wiederum hat aber den Prüfer immer abgelenkt von mir sozusagen. Also er hat die ganze Zeit ein Gespräch geführt und ich wollte es immer kommentieren. Und dann bin ich aber gefahren und dann fahre ich in der Landstraße in Höhenhausen längs, weißt du, und dann sehe ich halt original links, schon von weitem, sehe ich halt einfach ein Auto so quer im Graben liegen. Und ich kannte das Auto.
Was?
Ja. wusste, wem das gehört. Und ich bin da halt lang gefahren und wollte dann wieder sagen, so, ach du Scheiße, das gehört ja. Und dann hat er mich so richtig so, hör auf zu labern, ja. Konzentrier dich so. Ne? Und dann
bin Meiner hat mir auch Zeichen gegeben. So in der Zone 30 hat er dann so bei der Fahrprüfung so runter. Mhm.
Okay, Gas
das
geben.
Aber das ist
ja, und, genau. Ja, solche
Dollar.
So. Und er hat auch den Fahrprüfer, der ja hinten auf der Bank saß, den hat er auch ständig ins Gespräch. Ja, da kennen wir ja, ne, da hinten dann am Nordwestzentrum. Oh, ja, haben sie irgendwelche Verkehrsdebatten und so gehalten. Und das hat auf jeden Fall nicht geschadet, sag ich mal. Aber Fahrlehrer kennen sich auch krass aus. Also meiner wusste zu jeder Tages- und Nachtzeit, brauchen wir nicht langfahren, da ist jetzt 18 Minuten Stau, gehen Sie schon mal rüber, da stehen jetzt 6 Autos, da kommen immer nur 5 über die Ampel. So, der wusste, weil der das ja tagtäglich über Jahre gemacht hat, kannte der die Stadt und den Straßenverkehr und die Bewegung innerhalb der Stadt und so. Der war besser als ein Taxifahrer, kannte der sich aus so mit den Gegebenheiten.
Ja, aber es ist aber ein Unterschied, wo man fahren lernt. Ja. Ne? Also in Önhausen war es jetzt, glaube ich, weniger stressig als jetzt in Frankfurt so als Beispiel. Ja. Nämlich gehe ich stark von aus. Da ist nicht so, sind nicht so viele Autos unterwegs gewesen.
Ja, das ist richtig. Ich habe immer Respekt, wenn ich hier in Hamburg die Fahrlehrer sehe, also die Schülerinnen und Schüler, denke ich immer so, fuck, es ist halt echt viel. Weil wenn du dann irgendwann fährst, vergisst du das, wie viel Input das auf einmal ist, aber das geht ja erstmal los mit der Steuerung des Autos. Wir fahren mit einem Muskelgedächtnis, alles automatisiert, aber wenn du das beginnst, du weißt erstmal gar nichts. Ich weiß noch, meine erste Fahrstunde, dann sagt er, okay, setz dich rein und ich dachte so, okay, jetzt fahren wir irgendwo auf einen Parkplatz oder so, dass wir erstmal das üben, wie das Fahrzeug überhaupt zu steuern ist und dann, nö, setz dich hin, erster Gang, zack, los und ich, what the fuck, und ich war so überfordert, weil ich das Auto bedienen musste. Mhm. Und gleichzeitig aber auf den Verkehr achten musste und ich war vorher noch nie.
Und die Ansagen vom Fahrer.
Genau, ich konnte noch kein Auto fahren. Es gibt ja viele Leute, die kommen in den Genuss von elterlichem Beistand und dürfen schon mal üben mit der elterlichen Karre irgendwo. So, ne? Also, dass man grundsätzlich schon mal ein bisschen.
Basics.
Die Basics auch, hatte ich null. Und dann fahren wir so los.
Eisfläche mit meinem Bruder, war super.
Ja, gute Schule. Und bei uns war es halt eher so auf dem Dorf, ne? Und das war schon viel. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, du fährst jetzt so durch Hamburg, so in deinen ersten Fahrstunden, das ist schon krass.
Ja, das war auf jeden Fall, in Frankfurt hat er uns immer so an den Nordwestkreisel, das ist so ein vierspuriger Kreisel, da hat er mich, nicht direkt bei der ersten Fahrstunde, aber irgendwann immer rein und ich hatte so Schiss, weil du musstest dann innerhalb dieses Kreisels Spuren wechseln und das ist ja richtiger Akt, so Spuren wechseln, Schulterblick und so richtig, da ist die Angst so richtig mit und dann noch so einen strengen Fahrlehrer und so, also das war schon auf jeden Fall anspruchsvoll.
Was war das Schnellste, was ihr jemals gefahren seid?
In der Fahrschule oder?
Nee, einfach jetzt allgemein. Interessiert mich mal. Einfach Geschwindigkeit.
220.
Oder 210.
Ich glaube, ich bin einmal 240 gefahren.
Aber das hat keinen Bock gemacht, nee, muss ich
das
sagen.
Ich muss auch sagen, da war dann auch, also 240, das war so ein Mietwagen halt irgendwie. Von Berlin nach Hamburg sind wir da gepäst. Gunnar war dabei. War Gunnar dabei? Weiß ich nicht mehr. Da wollte ich einmal wissen, wie das ist. So einmal so richtig schnell, so schnell, wie es halt ging irgendwie. Ne? Bei 200 ging das alles noch, bei 240 habe ich.
Da bin ich noch an dir vorbeigefahren und habe noch gesagt, den Wagen kenne ich.
Ja. Es kommt natürlich aufs Auto.
Nicht reden.
Es kommt aufs Auto an. Ich hatte ja früher die BPM noch, den Zweier Golf. Und wenn du mit dem 180 gefahren bist, hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass so.
Nein, wo ist der denn? Die Skischern so runter oder was?
Der konnte 180 fahren. Deine alte
5-8-Schwäche, ne?
Er hat ja dann. Da hat sich das so angefühlt, als ob so Teile des Autos einfach wegfliegen. Aber ich hatte einmal so, als ich eine Zeit lang kein Auto hatte, da war ich schon hier in Hamburg und bin nach Frankfurt gefahren, habe ich mir beim Autovermieter einen fetten SUV gemietet und dann noch ein Upgrade gekriegt und habe so einen riesengroßen Land Rover gekriegt. Also so ein richtig, ich weiß nicht, wie der heißt, genau, Discovery oder weiß ich, irgendwas, so ein Riesending auf jeden Fall. Und da bin ich dann auch 220 gefahren und das hat sich halt nicht so krass angefühlt, wie wenn du in einem Kleinwagen so und du wirklich dann so fährst. Und ich fand das aber, ich finde so schnell fahren, also meine maximale Komfortgeschwindigkeit ist so bei 180. Das kann ich noch so ganz gut. Alles, was drüber ist, da fährt die Angst und schon so leise goodbye im Kopf fährt dann schon so mit. Das ist schon so.
Ich hab da wirklich überhaupt keinen Bock mehr drauf.
Ja, also ich fahre auch lieber entspannt.
Und seit ich ein Auto habe, wo eben in Echtzeit der aktuelle Verbrauch angezeigt wird.
Ja, das ist unangenehm,
das wirklich, das ist, also bei mir hat das so funktioniert. Ich bin ja ich liebe ja so Statistiken dann auch beim Autofahren, ne? Durchschnitt auf 100 km/h, wie viel Tank schaffen sie
noch? Dein Auto kann sowas, echt?
Ja, das ist auch, also so neu ist es nicht.
Jeder
von 2010, aber die meisten, viele Autos können das. Und Allein das ist etwas, was bei Leuten wie mir total dazu beiträgt, zu sagen, ey, ist doch wunderbar. Und weil es wirklich wunderbar ist, dann nicht nur statistisch gesehen. Mhm. So mit zwischen 110 und 120, so ganz gemütlich fahren, dann ist man wieder stressfrei unterwegs. Du siehst einfach, oh geil, ich hab's gerade den Verbrauch auf 5,1 für diese Heimfahrt gedrosselt oder so. Also das motiviert mich. Es braucht genau diese Tricks, weil sie schnell fahren.
Ja, ich
reizt mich aber
auch, mich auch nicht mehr. So, das hat mich noch nie so ein bisschen gereizt. Das ist vielleicht auch so eine grundsätzliche Ängstlichkeit, die mir in die Wiege gelegt wurde. Aber auch so in jungen Jahren, das Schlimmste sind wirklich, in meisten Fällen sind es Männer. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch Frauen, aber nehmen wir mal an, es sind in der Mehrheit Männer, die wirklich dann, wenn sie frisch den Führerschein haben, so völlig riot gehen und dann auch in den Landstraßen immer wieder, was ich da auch gesehen habe. Also ich habe zu der Zeit eher so auch ländlich gewohnt und hatte immer so viele Landstraßen zwischen den einzelnen Dörfern,
das wo, ist viel krasser, wo als
Freunde
in der Stadt.
Gewohnt haben, ja. Und so weiter. Und diese Landstraßen sind so tückisch, weil die sind gesäumt von Bäumen, ja. Und dann sind Beispiel. Da ständig, weil es halt ein Dorf ist, ständig Traktoren und so weiter. Und dann die ganzen jungen Wilden sind dann immer wirklich vor den Kurven noch an den Autos vorbeigezogen, wenn es ihnen nicht schnell genug ging. Und das ist eine 700er-Zone oder eine 70er-Zone und der vor dir fährt schon 80.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love. Überall, wo es Podcasts gibt.
Und nee, ist mir nicht schnell genug, um vor der Kurve noch schnell überholen. Und da wundert einen nicht, dass da ständig überall Kreuze auch stehen, weil man
so eine Oberstufe
ist. Diese Phase musst du wirklich überleben, das ist richtig gefährlich. Ja. Auch so, weil du dann natürlich als junger Kerl, wie gesagt, ich spreche jetzt nur als Kerl, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, aber du kriegst als Kerl dann echt auch so dieses, ah, komm und so, ne? Also du wirst so mit angestachelt, so da mitzugehen. Und da musst du wirklich auch wieder stehen und sagen, ey, weißt du was, mach dein Ding so. Und wenn man die Phase einmal durch hat, dann, es war bei mir auch relativ schnell, dass ich einfach überhaupt gar keinen Reiz daran gefunden habe, zu sagen, ich fahre jetzt so schnell es geht oder ich muss jetzt auf der linken Spur und mit Lichthupe alles wegrammen, was nicht Platz macht, wenn ich komme.
Ey, das ist 100% so ein Land-Dorf-Phänomen, weil wenn ich mit meiner Frau zu ihrer Verwandtschaft fahre, die wohnen 40 Kilometer von der nächsten Autobahn, mitten im tiefsten Land, da fährst du dann auch so zweispurige Landstraßen und ich fahre da immer so ganz normal und du merkst immer, die Leute aus dem Ort kommen, die fahren mir auf die Stoßstange, machen richtig so Druck, du merkst es richtig, ich fahre den zu langsam, obwohl ich schon die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahre und die können es kaum erwarten, an mir vorbeizuziehen und dann kommen die da noch mit ihren Mopeds oder was weiß ich und brettern da an zweispurigen Autobahnen, genau wie du es sagst, überholen 6 Autos auf der Gegenfahrbahn und dann schnell wieder rein und so. Also das ist viel, das kannst du ja in der Stadt gar nicht machen, wegen den ganzen Ampeln und Blitzern und was auch immer. Ja, das ist ja echt.
Ich wurde sehr oft geblitzt.
Kannst du gar nicht machen.
Tatsächlich, ich wurde richtig oft geblitzt. In der Pandemie gab es einmal den Fall, war scheiße und ich absurderweise beim Autofahren, also Schnellfahren, hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mache ich auch nicht mehr, ist nicht mehr machbar mit meinem aktuellen Auto. Vor allen Dingen, wenn eine Dachbox drauf ist. Habt ihr mal eine Dachbox drauf geballert?
Nee.
Da darfst du eh nur 120 mitfahren, aber wenn du die Scheiße anschraubst, also wenn du die einfach nicht gut anschraubst, dann fiebt es. Und zwar immer so ab 60, wie 80 km/h. Es fiebt. Der Luftzug halt.
Ach so.
Und je nachdem, wie schnell du fährst, wird der Ton auch höher. Sau nervig. Also wenn du es scheiße anbohrst, dann fährst du mit Sack und ein paar Kindern, fährst du erstmal schön 8 Stunden auf der Autobahn und hast die ganze Zeit konstant saugeil.
Aber sind die Kinder wenigstens ruhig wahrscheinlich.
Ja, nee.
Die machen auch noch mit.
Ja, aber das, ne, es reduziert sich. Und dieses Schnellfahren irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe genau das. Ich war der Ungeduldige. Ich bin dann immer derjenige, der immer so links geguckt hat, so von weg, Alter, nerv nicht.
Kommst du auch aus Bad Oeynhausen.
Ja, es ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich so. Und bei mir ist genau das passiert übrigens in der Oberstufe. Fatal. Zwei Jungs aus der Stufe wird jetzt leider echt erwischt. Ganz bitter. Ganz bitter. Also ich komme auch aus dem Ländlichen, da passiert das häufiger. Mhm. Absolute Sicherheit. Genau diese Scheiße halt. Und trotzdem, also meine Lehren, Autobahn, da habe ich das ausprobiert. Jetzt habe ich gesagt, ich wurde viel geblitzt, ist jetzt auch schon länger her, aber ich bin auch einmal mit 37 km/h zu schnell geblitzt worden. Und da wäre der Lappen halt auch einen Monat weg gewesen. In der
Zone.
Nee, in Kreisel rein. Ja, Kreisel. In Kreisel rein. Und das war aber auch so eine Situation, irgendwie hinten irgendwie Radau irgendwie, ein Kind hat gegöbelt und ich bin einfach zu schnell da reingefahren, wurde geblitzt und dann kam halt der Brief rein, 150 Euro Strafe und einen Monat Lappen weg, mitten in der Pandemie. Und dann habe ich denen halt eine Mail geschrieben, von wegen, ey, ich sehe das voll ein, echt scheiße gebaut. Hab einfach die Situation nochmal erklärt und hab einfach nur ganz lieb geschrieben, so von wegen, Digga, wir sind mitten in einer Pandemie. Das Digga habe ich nicht gemacht, aber ich habe geschrieben, wir sind mitten in einer Pandemie. Wir sind eine fünfköpfige Familie. Jetzt ein Führerschein weg würde uns richtig Stress machen. Wenn es irgendeine Form gibt, dass ich den Lappen behalten kann, wäre ich wirklich einfach nur dankbar.
Ey, das ist mir original auch mal passiert.
Und dann haben die das wirklich nicht verloren. Die haben das unkommentiert, ist das durchgegangen. Natürlich musste ich zahlen, also das habe ich auch gemacht, aber die haben mir den
6.000 echt? Euro.
Da gab es ja wirklich Kulanz. Und seitdem sage ich, also ey, ich kann echt nur sagen, so, ich bin echt dankbar. Wer auch immer das war.
Ja, das triffst du nicht überall. Bei mir war es so, während der Abi-Zeit und da habe ich so nebenbei geputzt. Und dann habe einfach als Reinigungskraft gearbeitet, um mehr Kohle zu verdienen. Und dann war ich zu schnell.
Was, als Reinigungskraft gearbeitet?
Ja, habe ich nie erzählt?
Nee.
Und dann bin ich auch original von Dorf, nee, auf dem Dorf, stand da doch mal so ein mobiler Blitzer. Und dann habe ich original meinen Lappen verloren. Und dann konnte ich ja nicht mehr putzen, dann habe ich meinen Job auch verloren.
Können wir nochmal auf diesen Nebenjob da eingehen?
Malora.
Du hast geputzt?
Ja, und dann habe ich meinen Lappen verloren. Und dann,
wo hast du geputzt? Hat er es gerade gesagt?
Nee. Oder?
Ich habe meinen Lappen verloren.
Ach, beim Putzen.
Oh mein Gott.
Ja. Aber er macht ein Bild auf, ne? Er macht ein Bild auf. Ich habe Nils Brummer mobbend in der Klinik gesehen.
Ja, ja.
Ich bin aus der Übung. Wir sprechen zu wenig, Nils.
Das ist wirklich
dieses. Wir haben eben im Let's Play noch darüber geredet. Auch über dich, tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wie kamen wir drauf? Auch in so einem Zusammenhang, ne? So diese Art von so, musste bereit und ready sein. Und zack, haben wir beide gepennt. Weil du mich aber auch so abgelehnt, sonst wäre ich sofort drauf gekommen.
Ey, es ist einfach sofort. Bei mir ist es immer die latente Hoffnung, dass ich ein ernstes Gespräch mit ihm führe.
Ey, ehrlich.
Ich werde es bis in mein Grab nehmen, auf dem Totenbett wird er mir noch irgendwas sagen und es wird am Ende doch eine Punchline geben. Und ich habe bis zum Ende, bis die Augen zugehen, habe ich da hat er was Ernstes gesagt. Naja, doch nicht.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, weil ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass du es wirklich gemacht hast.
Deshalb war ich so irritiert. Es gibt keinen Job im Leben, den ich mir weniger hätte vorstellen können, dass du den als Nebenjob gemacht hast.
Weiß ich nicht.
Ey, du hast nichts mehr als Putzen. Das weiß ich.
Ja, das ist richtig.
Ja. Aber es hätte ja einen Grund dafür. Vielleicht ist mal irgendwas passiert oder so. Aber du musst ja nicht viel
passieren. Er hat sein Lappen halt verloren. Was kann Schlimmeres geben?
Okay.
Mein krassester Job war Getränkemarkt damals.
Getränkemarkt, ja? Ich auch.
Ja, wirklich 50 Liter Alufässer halt in diese
Aber da musst du doch so ein Schrank sein. Nee,
eben nicht. Ja, der Typ, mit dem ich rumgefahren bin, der war so ein Schrank und der fand es natürlich sau lustig, dass dieser kleine Asiermann da irgendwie versucht, diese 50-Liter-Dinger irgendwie zu heben. Das war einfach Quatsch. Aber also ich musste die dann vom Wagen, musste die halt dann so reinrollen und dann gab es diese eine Situation, er stand unten, Souterrain, in diesem Barkeller, es gab in Möhnhausen diese Barschächte irgendwie, also unten rein ins Lager und dann musste ich die von oben im Prinzip einmal so da so anheben, damit er die unten annehmen kann. Ja, war ja auch nicht so lange.
Weißt du noch, was du gekriegt hast?
Weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit 25 Mark oder sowas? Ich weiß es nicht mehr.
Pro Stunde?
No way. Nee, warte mal.
Für den Wochenenddienst.
Ey, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern.
Aber die entscheidende Frage, die mir kommt, ich habe auch mal im Getränkemarkt, also von einem Supermarkt in einem Angehörigen gearbeitet, Gabelstapler fahren. Hast du gemacht?
Durfte ich nicht, nee.
Oh, ich schon.
War noch minderjährig.
Ohne Schein.
Ja. Das ist aber geil.
Wow.
Aber ich glaube gar nicht, wie viel Respekt ich davor hatte. Mhm. Das war aus so einem ganz kleinen Rangierding, immer so die Paletten, die so zweimäßig gestellt waren. Das war jetzt kein riesiger Hof, sondern wie so ein schmaler Schacht. Und da musste man schon sehr genau fahren. Da war ich, das war 20 so im Studium. Okay. Und der Filialleiter, ich weiß es noch, der mich eingestellt hatte von dem Supermarkt, sagte: Mach dir keine Sorgen, die wird bestimmt mal eine Palette, ist kein Thema, wenn die mal kaputt geht. Ich dachte, ich will da eigentlich gar nicht drauf, weil ich viel zu viel Respekt davor hatte. Und irgendwann, die fuhren da schon wie die Könige der Welt, die anderen Studenten, die da jobbten, so ganz, ganz lässig und locker. Und irgendwann habe ich es dann auch gemacht, gelernt. Und irgendwann kriegt man eine Routine. Also man kann, wie im Leben, ne, überraschend, man kann sehr viel lernen. Und irgendwann ist mir tatsächlich mal eine Palette, da war ich dann zu tollkühn, irgendwie so hängen geblieben, runtergerissen, komplett Kladderadatsch. Ich dachte, ach du Scheiße. Aber da kam ein besagter Filialleiter wirklich und sagte, ne, was habe ich dir vor anderthalb Jahren gesagt? Ist überhaupt kein Thema. Räumt das einfach hier auf und fertig ist. Da habe ich gedacht, krass. Also wahrscheinlich, weil er genau wusste, als Businessman, die Leute jetzt anzulernen und den offiziellen Führerschein machen zu lassen, ja, und den Ärger, ne?
Ganz genau.
Das, die Palette wiegt es nicht auf. Aber für mich war das damals so, das war Menschlichkeit. In reinster Form.
Oh. Der hat einfach mal, wenn es rausgekommen wäre, dass der ohne Gabelstaplerführerschein da die ganzen Studenten rumdüsen lässt, hätte er mehr bezahlt als diese Palette auf jeden Fall.
Ja, aber das ist die Wahrheit, an die ich nicht glauben möchte.
Ja, nee, man muss
mich interessiert nur, was wahr sein könnte.
Man muss das auch sehen wollen. Die gute alte Jebediah Springfield-Geschichte, die ich immer wieder gerne rauskrame. Jebediah Springfield. Ja, bei Simpsons, also ich erzähle die Geschichte, glaube ich, zu oft, aber nicht.
Ich kenne sie nicht.
Ja. Es gibt so eine Simpsons-Folge da, haben die einen großen Festtag zu Ehren von Jebediah Springfield, dem Gründer der Stadt, in der sie leben. Und Lisa kommt einem dunklen Geheimnis auf die Schliche, dass nämlich Jebediah Springfield gar nicht so dieser Held, dieser Pionier war, dieser Gutmensch war, den alle jetzt feiern in diesem Fest, sondern dass er einfach so ein schmieriger Verbrecher gewesen ist. Und will dann, nachdem sie das aufgedeckt hat, einfach der Welt die Wahrheit ins Gesicht schreien und sagen, ey, ihr müsst sofort die Feierlichkeiten stoppen, Jebediah Springfield war gar nicht so ein toller Typ. Und dann checkt sie, oh, warte mal, sieht sie so die Leute und sieht, okay, die haben alle mega Spaß, die haben alle eine gute Zeit, die feiern alle, die freuen sich drauf, die Familien kommen zusammen und so weiter und merkt so, ey, das ist viel wichtiger, was hier gerade passiert, als denen die Wahrheit zu sagen. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil man ruiniert dadurch nur die gute Zeit der Leute. Die Bilanz wäre verheerend zwischen dem, was man kriegt und zwischen dem, was man dafür zahlt. Und da muss ich häufig dran denken, das ist eigentlich eine ziemlich smarte Folge.
Simpsons,
ja,
ne?
Ja.
Simpsons, ja, done it first, so. Und die haben viele gesellschaftliche Sachen aufgeschrieben.
Weißt du, wie so eine, irgendwie, keine Ahnung, ne, so eine Spezialeinheit steht vor der großen Ranch vom Drogendealer, ultimative Razzia, aber das ist gerade eine Party. Die sagen, nee, komm, wir rücken ab.
Die haben gerade eine
wir
gute Zeit.
Wir können jetzt dingfest, die haben so eine gute Zeit gerade. Aber ja, das ist eine herrliche Folge.
Ja, aber in dem Fall ist es ja ein historisches Event, was eh passiert ist, während in deinem Beispiel ist die Kriminalität ja voll im vollen
Gang. Ja, Herr Richter.
Herr Richter.
Du hast ja, ich wollte ja jetzt nicht kleinig sein, aber.
Nee, das ist
schon ehrt dich.
Ich habe gerade überlegt, so, wenn ich jetzt irgendwie im Gericht wäre, wer von euch hätte ich am wenigsten als Richter?
Als Richter?
Ja, als Richter tatsächlich. Oder als, wie heißt es nochmal, Verteidiger?
Anwalt. Staatsanwalt, Richter.
Ja, aber ich kenne mich überhaupt nicht
aus. Hast du jemanden, der dich verteidigt?
Nee,
der Richter spricht das jemand, der dich anklagt oder jemand?
Jemand, der gegen mich ist. Wer
von du hast euch Scheiße den? Gebaut und wer ja, genau, ist
ich habe Scheiße gebaut.
Also der Staatsanwalt.
Wer
vertritt den Staat sozusagen.
Ja, genau. Und ich überlege gerade, wer von euch für mich am schlechtesten wäre.
Also ich kann dir sagen, wer für dich am besten wäre. Ich habe zwei Fälle hier live verloren. Also ich. Ey, Freispruch, ich bin dein Mann.
Nice. Alles klar, alles geregelt. Ja. Jebediah Springfield. Aber war das nicht damals so bei Jebediah Springfield?
Ja. Ja, wobei, du hast ja nicht nur die Erfahrung als hier Staatsanwalt bei Rocket Beans vor Gericht Formaten, sondern du warst ja auch schon mal bei Barbara
Salzmann. Oh, Nils. Hat noch so eine schöne Runde bisher.
Aber das ist, ich komme jetzt gar nicht drauf, um dich zu beschämen oder so weiter, aber das ist auch so eine geile Zeit gewesen, in der man halt sowas mal mitgemacht hat und sich nicht viel dabei gedacht hat.
Das Fernsehen.
Ja, ist so. Das lief dann mal im Fernsehen, da hat man gesagt, oh, guck mal.
Auf jeden
so,
Fall.
Und dann war es aus dem Gedächtnis und man hatte eine gute Geschichte, die man erzählen konnte. Und dann kam das Internet und solche Sachen werden dann immer wieder ausgekramt.
Ich war live bei, wie hieß die blonde Daily
Brit.
Talkerin? Nee, die Bärbel Schäfer.
Bärbel.
Ich war bei Bärbel Schäfer live und jetzt kommt's, ich und ein Kumpel haben zugeguckt. Und dann nach der Sendung sind wir noch hingegangen und haben uns Autogrammkarten geholt von ihr. Die hat sie dann so verteilt, hatte so eine kleine Traube um sich und hat dann unter den Zuschauern so ihre...
Ich war bei, hier in Hamburg wurden viele Sachen produziert, unter anderem Andreas Türk. Und
das hat der Arno sogar produziert.
Das hat Arno produziert. Und das ist lustig, weil ich war bei einer der ersten Sendungen von Andreas Türk im Studio als Zuschauer.
Zuschauer.
Ja. So, und dann kam er noch so vor der Sendung rein und meinte, ich bin noch ein bisschen nervös, das ist so eine meiner ersten Sendungen und so weiter. Und habe ich das irgendwann mal, habe ich mit Arno drüber gesprochen und Arno hat sich genau daran erinnert, weil das halt auch für Arno eine der ersten Sendungen war, die er als Producer begleitet hat sozusagen. Und da waren wir uns sehr nahe lange, lange, wissen. Bevor, genau, ohne es ja. zu wissen, lange bevor wir dann überhaupt zusammengekommen sind. Und das frage ich mich eh ganz oft, wenn
wie
ich
oft
so...
kreuzen sich so Wege?
Genau, das frage ich mich ganz oft, wenn man... Ich würde so gerne so eine Map haben, so Statistiken. Du sagst ja auch gerade, Colin, du bist so ein Statistik-Fan. Ich würde das gern fürs eigene Leben haben, so um zu sehen, weil es gibt ja manchmal so, auch auf Reddit, kann auch immer fake sein, aber da sind wir wieder bei der Geschichte. Man möchte dann auch das gute, spektakuläre glauben. Dann sieht man irgendwie ein Pärchen, die sind verheiratet und dann kommt irgendwie raus, ey, warte mal, hier auf dem Foto... da war ich doch auch mit meinen Eltern und dann ist halt der Ehegatte ist im Hintergrund, sitzt auf dem Brunnen und sie steht im Vordergrund und lässt sich vor dem Brunnen fotografieren und man sagt, oh, ihr seid euch da schon. So, und da gibt's ja so, denkt man so manchmal, okay, wie oft bin ich irgendjemandem schon nahe gewesen, ohne überhaupt zu checken. Das würde mich mal interessieren, da so eine, wie am Ende eines Levels, wenn man so eine Auflösung bekommt.
So eine Art Timeline, wo man lang gegangen ist.
Genau, und über wie die oft Jahre. Ist man vielleicht knapp an irgendjemandem, zum Beispiel an der jetzigen Frau oder Freundin, vielleicht hat man die schon mal, man war auf einem Konzert irgendwo und die war hier und du warst hier und dann ist man wieder gegangen und 20 Jahre später, oder solche Geschichten, das gibt's ja wirklich, ist ja...
Ja, oder bist dem potenziellen Mörder schon begegnet, weil du einfach nur, okay, so wie bei, ne, eine Sekunde später irgendwie um die Ecke gekommen oder so, dann wäre, ne, so.
Da aber gibt's doch, warte mal, da gibt's doch diesen Film mit der Gwyneth Paltrow, kennt ihr den, wo sie den einmal die Bahn verpasst? Und dann gibt's so ein Splitscreen und einmal kommt sie pünktlich nach Hause, erwischt ihren Freund, wie er fremd geht, weil sie die Bahn erwischt hat und was dann, wie das Leben gewesen wäre und dann verpasst sie einmal knapp den Zug, weil irgendjemand sie anrempelt oder Hallo sagt, Tür geht vor ihr zu, Zug fährt ohne sie ab, sie kommt deshalb eine halbe Stunde später nach Hause, wo der Typ zu Hause ist und seine Affäre ist schon wieder weg und sie hat gar nicht mitgekriegt, dass er gerade fremd gegangen ist und dann gibt's in diesem Film diese zwei
Abzweigungen,
die dann, weil der Film aber auch ein bisschen schnulzig ist, beide im gleichen Ende münden, nämlich dass sie Mr. Right doch noch findet und das Schicksal sozusagen ihr den richtigen Partner. Das ist ein bisschen lame, aber diese Ideen so, das ist ja auch so ein bisschen dieses Butterfly-Effekt-Ding so, was wäre passiert, wenn ich jetzt hier, Sliding Doors, danke liebe Regie, genau, Sliding, aber heißt ja auch im Deutschen Sliding Doors? Das heißt bestimmt nicht im Deutschen Sliding Doors, oder?
Sliding Doors, die Türen des Schicksals, glaube ich, heißt ja.
Ja, U-Bahn des Schicksals.
Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Dann ist audiomarktplatz.de genau der richtige Ort für dich. Es ist ganz einfach. Mit Werbung in anderen Podcasts wird dein Podcast von neuen Hörerinnen und Hörern entdeckt. So viele Menschen, die hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, Werbung für deinen Podcast erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuch noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Aber das sind so interessante so Themen, wo das Schicksal, wo so knapp irgendwas im Positiven wie im Negativen.
Ja, stell mal, es geht einfach nur in Zeit berechnet, so eine Statistik. Wie viele Sekunden warst du so, also entfernt davon?
Sie liebt ihn nicht, heißt er
so, auf Deutsch. So, das ist doch wieder. Das ist doch mal ein Titel. Da gehe ich doch dann gerne ins
Kino. Ach, Mann,
Sliding Doors, nee. Aber da ist, das ist doch handfest. Ja. Nee, aber es ist einfach so eine Statistik, dass du wirklich weißt, du warst 2 Sekunden davon entfernt, tot zu sein. Autounfall, weiß der Teufel was.
Final Destination.
Und wie nah warst du schon dran? Einfach nur in Zeit ausgedrückt. Nicht wie jetzt hier mit euch zu sitzen.
Ja.
Und das mit allen möglichen anderen. Vielleicht irgendwie potenziell die Alternativpartnerin fürs Leben.
Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, weil das suggeriert ja so eine Art Kontroll. Also das gibt
oder wann hättest du Lotto spielen müssen? Sorry. Mit den Zahlen, die du vielleicht im Kopf hast. Wann hättest du in der Geschichte der Lottoziehung, die du erlebt hast, vielleicht den Schein abgeben solltest, wenn man sowas hat wie Zahlen? Weil du dann gewonnen hättest. So, nee. Einfach nur in
kann
der
ich dir jetzt schon sagen, niemals.
Wahrscheinlich nie.
Diese Situation, die du gerade ich hatte das, und das ist noch nicht so lange her, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber wo ich über mit meinem Sohn damals über die Straße gegangen bin und ein Auto ist über Rot gefahren. Bei uns an der Kreuzung. Und das war so ein GLS, irgendwas, Lieferwagen. Und wir waren schon, also der ist lange über Rot gefahren. Meine Vermutung ist, dass der die Fahrradampel verwechselt hat, weil Fahrräder hatten, die war so ein bisschen schräg, aber die kannst du als Autofahrer sehen, dass der irgendwie da nur halb drauf geachtet hat. Vor uns war sogar noch einer und ich bin mit meinem Sohn wirklich mitten auf der Straße und der fährt an und hupt. Daher wusste ich, dass es kein Attentat oder so war, sondern der volle Kanne, 50, 60 fährt er über die rote Ampel. Ich bin mit auf der Straße, er hupt und ich ziehe meinen Sohn noch so zurück und er rast an uns vorbei und ich war komplett am Zittern, weil er nicht gehupt hätte, wären mein Sohn und ich tot gewesen. Und das ist vor 3, 4 Jahren oder so gewesen. Ich habe danach zitternd die Polizei angerufen, noch auf der anderen Straßenseite und habe gesagt, ey, hier hätte mich gerade fast ein Auto über Rot gefahren, so ein GLS auf der so und so Straße. Polizei so, wir haben das Kennzeichen. Ich so, nee, ich zitter am ganzen Körper. Ich habe mir das Kennzeichen nicht gemerkt, aber der ist hier gerade von der So-und-so-Straße in die So-und-so-Straße. Ja, wissen Sie, wie viele Autos es davon gibt? Was sollen wir denn jetzt machen? So, dann hatte sich das Thema erledigt. Und ich komme bis heute, geht mir diese Szene durch den Kopf, wenn ich mir überlege, wie knapp das war, wenn er nicht gehupt hätte. Wenn er nicht gehupt hätte.
Und da gibt's jetzt vielleicht wieder, jetzt kannst du drüber nachdenken, okay, pass auf, der eigentliche Typ, der diesen Wagen hätte fahren sollen, wäre krank gewesen oder genau. So. Oder die Hupe war eigentlich kaputt und dann hat aber irgend so ein netter Hupenarbeiter eigentlich, der hatte schon Feierabend und hat sich, ach fuck, ey, ich habe gerade Streit mit meiner Frau, das ist wieder die andere Geschichte, zu der wir gleich kommen, und deswegen bleibe ich lieber länger bei der Arbeit, als jetzt nach Hause zu gehen. Ich repariere diese Hupe eben noch, hat diese Hupe noch repariert, sonst hätte er eigentlich ins Leere gedrückt. Und seine Frau hat sich aber nur gestritten mit ihm, weil sie waren vorher zusammen im Café. Und da hat sich jemand vorgedrängelt. So,
deshalb kam man später erst dran.
Und das warst aber du. Ja. Du hast dich vorgedrängelt.
Twist. Ich habe mich vorgedrängelt. Somit selbst mein Schicksal. Schicksal.
Ja. Ja.
Dann hätte man auch klar gesagt, ja, okay, dann ist er selbst.
Hupt er oder hupt er nicht?
Dieses heißt das Film. Der Film heißt.
Ja. Oh Mann, ey.
Ja, aber das ist schon krass, weil solche, das sind so Situationen. Und ich meine, als Kind, ich musste auch oft dran denken, jetzt, wo wir haben alle Kids so und lustigerweise, wir haben auch alle Jungs. Und wir wissen ja alle, wie wir selber mal drauf waren früher. Und ich erinnere mich immer, wie ich irgendwie ohne Fahrradhelm irgendwie den Feldberg runtergepäst bin, über Stock und Stein, scheißegal und so weiter. Und ich habe mich einmal überschlagen, weil ich mit dem Fahrrad gegen so einen hohen Bordstein und es hat einfach, habe ich mich komplett überschlagen, da hatte ich den Fahrradhelm Gott sei Dank auch, überschlagen und so. Und wie oft es Situationen gab, wo ich dumme Sachen gemacht habe, irgendwo im Schwimmbad runtergesprungen oder eingeschubst oder gerangelt. Wo man sich überlegt, okay, das war knapp. Ich meine, ich habe hier eine Narbe am Auge, weil meine Schwester mir das Bein gestellt hat und ich auf eine Schublade geknallt bin. Ja, das ist ein Millimeter von, ich wachs einäugig auf, so ungefähr. Und solche Situationen hat man ja so viele im Leben, wo man sich überlegt, so, das war knapp. Ne?
Habe ich auch unterm Auge so ein, einer mit so einem, da hatte so einen.
Mit einem Dart?
Nee, da hat jemand, da war auf einer Baustelle und da konnte man immer so gut rumspielen. Aber das war noch gar nicht die Baustelle, das war eher so Brachland. Und dann hatte der irgendwie einen Stock in der Hand und meinte, geh mal weg, ich will den Stock dahin werfen, wo du bist. Und das fand ich so dumm. Da habe ich gesagt, so, nee. Und dann sagt, damit er dann quasi nicht Recht nachgeben hat, muss,
wirft er trotzdem.
Wirft er den trotzdem und trifft mich halt exakt unterm Auge.
Ja.
Und Blut, also in meiner Erinnerung, ich bin nach Hause, hab in den Spiegel geguckt, in meiner Erinnerung war mein komplettes Gesicht rot. Natürlich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben in der Nachbetrachtung, aber das war richtig knapp.
Ja, und das sind so Millimeter, wo man sich denkt, und das kommt auf uns auch noch zu, wie oft wird es diese Situation bei unseren Kindern geben? Ich meine, das war jetzt eine, wo mein Kind jetzt keinen Einfluss drauf hatte, aber wo man sich so denkt, so, alter Schwede, das war knapp an einer Vollkatastrophe vorbei. Und jeder kennt solche Geschichten, wo man knapp an der Vollkatastrophe vorbei sind.
Ja. Na, das ist halt.
Aber ich würde mir jetzt ungern Statistiken darüber angucken, nachträglich. Also ich finde, also was das angeht, würde ich wirklich sagen, so, puh, also einfach durchatmen, puh, gut, dass das vorbeigegangen ist, brauche ich mir jetzt nicht nochmal herleiten. Weißt du, was ich meine? Also diese Statistik, die du angesprochen hast, ich hätte die, glaube ich, nicht so gern. Also hätte ich nicht gern. Nee.
Es bringt ja letztendlich, es ist eh Kismet. Es ist passiert, was passiert, und du hast letztendlich, das ist ja dieses berühmte, die Vase kann, oder wie heißt es, der Topf.
Die Vase.
Der Blumentopf.
Jetzt bin ich gespannt auf das Bild.
Ja, der vom Blumentopf, vom herabfallenden Blumentopf erschlagen werden, so dieser Klassiker.
Ich dachte, jetzt kommt die Vase, ist halb voll. Also,
nein, aber du kannst
das normal.
Ja, aber es gibt's doch, dass du vom Blumentopf erschlagen wirst, sozusagen. Dass du Angst hast, vom Blumentopf erschlagen zu werden, nicht mehr unter einem Fenster langläuft, was natürlich nicht geht, weil es kann immer irgendwo einer was aus dem Fenster werfen, was dir auf den Kopf fällt. Du kannst dich halt nicht vor allen Gefahren des Lebens
schützen. Tödlicher Streit unter Rappern. Er wurde vom Blumentopf erschlagen.
Hm. Ja. Oh. Oh.
Oh.
Doch.
Es kennt halt kaum noch jemand Blumentopf, aber es
sind doch Safari.
Ja, wir lachen ja auch.
Ja, absolut.
Innerlich.
Ja, aber das Schlimme ist ja auch das, was du eben nicht weißt. Deswegen ist die Frage, will man die Statistik kennen oder nicht? Weil man erinnert sich immer an Geschichten, hui,
ja,
das
war aber knapp mit dem Hupen.
Aber dieses, ach so, alle hinter dir sagen, Alter, hat der ein Glück gehabt. Du denkst, wieso habe ich Glück gehabt? Der war gerade ein Hackmörder. Der hat daneben geschlagen und ist dann gelaufen. Ich habe gar nicht mitbekommen.
So Mr. Bean-mäßig. Hast du halt den Geldschein aufgehoben, während er so über dich drüber geschlagen hat. Ein
schwieriges Beispiel, aber eben genau diese Situation, wo du es eben nicht weißt. Aber ich glaube, das sind die, die dich dann fertig machen und sagen, ich bleib zu Hause, weil da ist es sicher. Ja. Und dann, oh, ich lüfte nicht mehr, weil könnte ja Keime reinkommen. Dann
erstickt man.
Ja, ja, so ungefähr. Dieses, so
geht's. Aber dann stell dir mal vor, es gibt so Leute, die haben zum Beispiel, weiß ich, 9/11 überlebt, aber werden dann, weiß ich nicht, vom Tsunami erwischt oder sowas, wo du dir auch denkst, okay, ja, irgendjemand hatte andere Pläne für dich.
Ja, wir hatten nochmal, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob die Geschichte schon mal erzählt wurde, deswegen erzähle ich sie anonym, aber wir haben ja auch einen Kollegen, der während dieses Tsunamis in Thailand damals dort war und aber zu der Zeit auf einem Boot auf dem Wasser war.
Krass Geschichte.
Und dadurch hat er das überlebt, weil er zu dem Zeitpunkt quasi einfach gerade einen Ausflug mit dem Boot gemacht hat und nicht an Land war.
Aber die Geschichte ist ja eigentlich noch krasser. Weil er war damals mit Miriam Pielhau auf dem Boot.
Ja.
Unserer Ex-Giga-Kollegin Miriam Pielhau, die dann später an Krebs gestorben ist. Also wo du dir denkst, so irgendwie das Schicksal hat irgendwie andere Pläne für sie gehabt. Gott hab sie selig. Aber das ist genau das, was ich meine. Du überlebst eine Katastrophe und kommt. Mhm. Aber da sieht man mal, wie unterschiedlich auch die Schicksalsschläge sind. So, was ein Dark Turn. Wir müssen schnell die Humorkurve kratzen.
Ja, Buddy, erzähl doch mal einen lustigen Gag.
Ja, ich denke gerade an Carl Sagan, denke ich gerade.
Wer ist Carl Sagan?
Carl Sagan ist. Was ist Carl Sagan?
Ich weiß es nicht. Ja, der ist halt auch so ein Neil deGrasse Tyson-Typ, einfach so ein schlauer Erklärmensch.
Der wurde mal gefragt, ob er eine Erklärung hätte, so ob er an Gott glaubt zum Beispiel, von wegen Schicksal und ob es eine höhere Entität gibt. Und Carl Sagan hat diverse Bücher geschrieben, diverse Welterklärungen gemacht. Hat
der auch so ein Erklärbär für Kinder. Also der Erklärbär klingt blöd, aber so ein ganz
Wissenschafts-, sehr, sehr, sehr
kluger Typ.
Ja. Sehr, sehr kluger Typ. Und er übersetzt jetzt natürlich komplett runtergebrochen, er sagt halt so, warum sollte man eigentlich einer Entität so viel Macht übergeben, wo man weiß, dass sie keine Resonanz kriegt? Also du hoffst ja im Prinzip einfach nur auf etwas, was dir selber deine eigene Fähigkeit abnimmt, mit deiner Realität umgehen zu können. So, das war das, was ich rausgefiltert habe. Deswegen musste ich da gerade drüber nachdenken.
Also einfache Antwort, Herr Sagan. Glauben Sie an Gott, ja oder nein? Ja.
Er hat nein gesagt.
Ja, er hat es begründet auch.
Er hat es begründet.
Aber es ist ja, das ist ja, glaube ich, eine relativ geläufige Begründung. Aber der ist auf jeden Fall ein schlauer Typ. Aber ja, ich glaube, ich habe ihn kurz mit Mr. Rogers verwechselt, weil Mr. Rogers war der Kindertyp, ne?
Nee, Carl Sagan ist.
Oder auch für mich.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ey. Ich überlege auch gerade, wieso. Ich glaube, es liegt ein bisschen an
hat
Colin,
nicht,
dass wir so
ernst sind. Der hat doch diesen Kosmos. Entschuldigung, jetzt, dass ihr mich. Ja. Aber hat der nicht. Der Kosmos, was dann Neil deGrasse Tyson in der Neuauflage gemacht hat, er nicht das Original gemacht?
Er hat das Original gemacht.
Neil deGrasse Tyson Kosmos-Dinger, die kenne ich.
Genau, und Carl Sagan hat das davor gemacht.
Genau. Okay, ja, habe ich bestimmt schon mal was
gesehen. Das ist die Neuauflage. Ja. Die war ziemlich gut, ne? Habt ihr nur im zweiten gesehen?
Ja.
Nee.
Komplett?
Ja. Nee, leider nicht.
Nee?
Du meinst die ZDF-Royal-Verarsche von nur im ersten.
Wie fandst du das Lied am Ende?
Das Lied? Ach, von The wie heißt
Team Scheiße.
Team Scheiße heißen die, ja, so eine Punkband oder ja. Ehrlich gesagt, das habe ich mir ja nicht mehr so ganz angehört. Das war nicht so meine Musikrichtung, aber ich fand es sehr lustig, dass die Team Scheiße heißen. Ich habe gegoogelt, ob es die wirklich gibt oder ob das auch fake war, weil die ganzen Comedians, die waren ja Anspielungen auf andere Comedians, die es nicht wirklich gibt, außer Dieter Nuhr logischerweise, aber Team Scheiße gibt's wirklich.
Ja, Bremer Punkband. Super. Ich hab das Lied so gefeiert. Ich hab die ganze Zeit Ohrwurm davon. Es ist einfach, ich hab's gesehen. Ich fand's grandios unangenehm. Und hat für mich wieder so abgerundet. Also kann ich gar nicht anders sagen. Ich fand es echt
gut gemacht. Habt ihr manchmal Ohrwürmer, für die ihr euch schämt? Und denen ihr nicht traut zuzugeben? Und jedes Mal, wenn die aus eurem Mund kommen, wollt ihr sie runterschlucken, damit niemand hört, von was ihr gerade einen Ohrwurm habt?
In dieser Runde kann man es vielleicht sagen, ich habe lange Zeit jetzt... Ja,
doch, guckst du mich dabei an?
Ja, weil du für mich auch ein bisschen schlechten Musikgeschmack manchmal hast.
Okay,
gib mir mehr. Schlager, nee, pass auf.
Siehst du, ich bin nicht alleine mit diesem Vorurteil.
Nein, hier Kinder, das wollte ich ansprechen. Ich habe so einen diffusen Kinderohrwurm halt drin von der Kleinen, und ich kriege den Text halt nicht hin. Und ich habe nur so eine Art halbgrad gesungene Melodie im Kopf.
Sing mal, ich sag dir, wie es heißt.
Auch raus, komm.
Jetzt bin ich bin jetzt gerade noch bei Team Scheiße gerade, ehrlich
gesagt. Hey, du musst jetzt den Song, diesen Kindersong, sing den Song. Ich habe keine Ahnung.
Nee, nicht Englisch, nee. Und es ist egal. Ich habe diverse
Ohren. Ist das ein deutscher Popsong?
Nein, ist irgendein Kinderlied.
Kinderlied.
Ja, das ist eher so ein Kita-Lied halt. Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, ich habe am meisten Ohrwürmer habe ich auch immer von irgendwelchen Popsongs oder so.
Mm. Ich glaube, das ist bezeichnet Popsong wahrscheinlich auch aus, ne?
Das ist eingängig so schnell.
Steile These, ja.
Die vier Grundakkorde, mit denen man alle Popsongs.
Ich habe neulich einen Ohrwurm gehabt, mein Sohn hört manchmal so ein Hörspiel Captain Sharky.
Mhm. Ach ja.
Davon habe ich
das erste Buch gelesen.
Ja, habe ich einen Ohrwurm von dem Titelsong. Ich bin Sharky.
Das ist auch gut, guter.
Ja. Und dann hatte ich einen Ohrwurm, da habe ich mich auch ein bisschen geschämt, aber ich hatte kürzlich einen Ohrwurm von Miley Cyrus mit Flowers.
Ja. I can buy myself flowers.
Ja.
Write my name in the sand. Ja, da hatte ich auch einen Ohrwurm von. Das ist aber auch ein krasser. Das meine ich mit Popsongs. Es gibt natürlich so ein paar. Ja. Oder hier von diesem, wie heißt der, Harry Styles, der Song.
Ja, ich
weiß, der letzte, der auch tausendmal hoch und runter gespielt wurde. Übrigens, der ist, wollt ihr Gossip hören? Interessiert euch gar nicht dafür. Aber Harry Styles ist jetzt mit Emily Ratajkowski zusammen.
Ich weiß weder, wer Harry Styles ist, noch wer Emily Ratajkowski ist. Heißt sie wirklich Ratajkowski?
Aus dem
As It Was.
As It Was. The same as it was. Okay,
war der nicht mit Olivia Wilde zusammen?
Ja, sind nicht mehr zusammen. Er ist jetzt mit Emily Ratajkowski zusammen, die davor mit Eric Andre zusammen war. Dem Comedian Eric Andre.
Eric Andre?
Und davor war sie mit Pete Davidson zusammen. Und das ist alles innerhalb der letzten... Emily Ratajkowski ist die aus dem Blurred Lines Video. Aus dem Blurred, eine, die hat, die ist sehr
nackt,
auffällig. Nackt und
jetzt
sexy.
Wäre der Einsatz für deinen Pad zum Beispiel.
Emily Ratajkowski, ja, ich zeig sie euch. Leute, das ist ja echt krass, dass ihr nicht wisst, wer das ist.
Nein.
Jetzt fühle ich mich schon wieder komisch, dass ich's weiß.
Du bist, aber Gossip ist auch so deins. So Gossip.
Ich weiß, aber die ist
wollen wir über die Royals reden? Ist nicht King Charles in Hamburg jetzt irgendwie die Tage?
War Harry Styles sofort, war Harry Styles nicht bei One Direction oder sowas?
Ja.
Und ich habe neulich irgendwann mal auch wieder keine Ahnung, man wird so mit Wissen angefüttert, nachdem man nie gefragt hat, wenn man im Internet ist und auf Reddit oder sonst was.
Das komisch
nicht. Und ich meine, war die Geschichte nicht irgendwie, waren die nicht bei einer Casting-Show oder irgendwas? Und dann waren die aber eigentlich schon irgendwie raus oder whatever, oder die waren nicht erfolgreich.
Aber wer denn jetzt?
Harry Styles oder was? Da gab es so Hardcore-Fans, die das mega gepusht haben, und dadurch ist das irgendwie...
Ja, bei Cui Bono, Drachenlord, da wurde die Story auch erklärt. Da ist eine Wissenschaftlerin, die erzählt über One Direction, dass das Fantum so krass geworden ist, dass dadurch One Direction so durch die Decke gegangen ist.
Ja, da habe ich das gehört.
Und das Fantum ist so krass gewesen, dass One Direction wirklich Erfolg hatte.
Ja.
So, und das, ne, dass das parasoziale Beziehungen, darum ging's.
Nee.
Was?
Ja, aus dem Blurred Lines Musikvideo tatsächlich, ja.
Ach, das ist die aus dem Blurred Lines
Video. Ich zeig euch nochmal das Blurred Lines, dann erkennt ihr sie.
Ja.
Ich fühle mich gerade wie meine Mutter, wenn ich ihr versuche, zum 280. Mal zu erklären, was mein Job ist.
so sehr.
Ich bin wirklich, es ist einfach krass, wie wenig ich in der Musikszene oder in dem populären, ohne, das meine ich nicht respektierlich an dieser Stelle, selbstverständlich als elitärer Liebhaber von feingeistiger Musik, aber ich bin da überhaupt nicht drin.
Aber hast du denn neue Musik? Hast du denn neue Musik oder neuere Bands, sag ich mal, die du jetzt magst?
Du meinst neue Bands, die nicht neu entdeckt, sondern die ganz neu auf den Markt kommen.
Hey.
Ja, schon. Aber jetzt spontan.
Aber alle schon eher Metal-Sektor, ne?
Ja, oder eher Gitarrenmusik, also ist ja selten so.
Ja.
Aber die Musik, die sonst ja geil ist, die wird ja heute auch in der Form dann irgendwie nicht mehr so gemacht, oftmals. Ne?
Also echte Gitarrenmusik meinst du?
Ja, echt, das finde ich gar nicht. Echt ist ja auch so ein Label, da kannst du ja stundenlang drüber diskutieren, was es ist.
Ja, okay.
Ne? Also.
Ja. Also ich habe zum Beispiel hier Metal, über das Helsiatic Metal Festival habe ich Motorpsycho überhaupt das kennengelernt. Mhm. Ich wusste gar nicht, wie groß
die heißen.
Motorpsycho heißen die. Mhm. Ich wusste nicht, wie lang die A schon dabei sind und was die machen halt so Tracks, die gehen halt wirklich lang. Also die erzählen halt Geschichten mit ihren Liedern, aber halt mega geil. Ja, was denn?
Nix.
Es ist halt nicht wie Blurred Lines, ey. Ja. Einfach anders. Und das war richtig geil, Mann. Das hat sehr viel Spaß gemacht, die kennenzulernen, so, ne? Also da ist mein Horizont nochmal so ein bisschen größer geworden. Einfach im Metal kenne ich mich halt nicht so gut aus. Und da, bei diesem Metal Festival habe ich viel geile neue Musik mitbekommen. Ja. Das war schon interessant, ja. Aber auch Bands, die ich keinen Zugang zu hatte, dann irgendwie.
Ja, oder ja, klar. Ja. Ach, das ist ja nun auch sehr.
Aber bist du denn noch schlagermäßig unterwegs oder nicht?
Ich bin über. Was ist.
Ja, das hast du mit dir, MEDTVO. Hast du doch echt was angestellt?
Wieso ich? Ihr habt doch alle, als das Stichwort Schlager kam, habt ihr alle zu mir
gegangen. Ja, Colin, du bist
ein bisschen mehr so, aha, schön, das können wir ihn wieder ein bisschen grillen.
Was?
Also, und ich weiß gar nicht, warum. Oder hab ich mir das alles so eingebildet?
Naja, das ist so ein guilty pleasure bei dir. Ich grill
dich nicht wegen offensichtlicher Schwächen. Da fühle ich mich beleidigt.
Ich habe überhaupt keine Schwäche für Schlager. Also,
Ja, ne, es ist Schlager-Colin, das ist halt irgendwie so ein fester Begriff.
Ja, aber das hat doch nichts mit,
Rolle?
Hat ja nichts mit, was stellst du mir die Frage jetzt ernsthaft, Budi?
Aber warum ist denn das jetzt?
Ja, ich weiß nicht, woher das kommt, natürlich. Ja, weil ich ein gewisses, offensichtlich ein gewisses Ad-Hoc-Talent vielleicht dafür habe, spontan irgendeinen Bullshit zu singen, so wie damals mit deiner Mutter oder so. Aber ansonsten, ich meine, das Schöne am Schlager ist ja, und das ist ja das, ich bin ein semi-musikalisch talentierter Mensch. Also der immer nur so, in meinem ganzen Leben musikalisch immer nur so hochgesprungen ist, wie er musste. Aber im Gegensatz zu wirklich guten oder talentierten Leuten nie höher. Ja, also mit Üben. Und da kommt natürlich das Spannende, dass das Schlager-Game natürlich, wenn man einigermaßen spontan reimen kann und diese ganzen abgedroschenen Klischees irgendwie einigermaßen gut bei, dann ist das natürlich das leichteste Feld.
Aber
deswegen würde ich tatsächlich
halt
ernsthaft gern als Songwriter und Texter im Schlager-Business Geld verdienen, weil man damit, glaube ich, richtig, behaupte ich.
Also du würdest sagen, du kannst es, aber du magst es nicht.
Natürlich, ich mag das überhaupt nicht. Also es gibt natürlich sehr großen Respekt für 60er und 70er Schlager aus anderen Gründen. So, ne? Aber grundsätzlich finde ich, Schlagerpop kannst du mich mit jagen mit diesem Scheiß. Das möchte ich jetzt ein für alle Mal auch für euch da draußen. nur weil man etwas
leicht.
Ey,
Colin, das Ding ist halt einfach. Ja, aber du machst es halt auch so gut.
Ich verstehe das gar nicht.
Colin, du machst es halt auch
das Problem. Du machst es so gut und authentisch, dass man automatisch denkt, dass es da auch eine gewisse Affinität gibt.
Dass ich geil finde oder was. Dass ich aufs Helene Fischer Konzert gehe. Also nichts gegen Helene Fischer und Fans da draußen, alles fein, das meine ich damit auch gar nicht.
Ja, aber,
weil ich immer wieder, und gerade von euch würde ich es nicht erwarten.
Aber wer dich mit der Gitarre auch schon mal auf einer Bühne gesehen hat und dich deine Musik machen hat hören, der kann das besser einschätzen, auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich hab auch gedacht, du machst es einfach so gut. Deswegen, also so eine gewisse Affinität muss da irgendwie da sein.
Außerdem hast du halt auch so einen Trash-Podcast. Also das Äquivalent zum Schlager sind ja diese ganzen Trash-Sendungen, die du auch guckst. Und für mich ist das immer die gleiche Färbung. Also ich würde grundsätzlich denken, das ist dieselbe Zielgruppe. Die Helene Fischer grast dieselbe Zielgruppe ab wie hier irgendwelche, wie heißen die? Love Island, Don't Touch Me.
Das ist eher umgekehrt.
Whatever.
Please touch me. Du meinst, die Leute, die das gucken, sind die gleichen, die.
Yeah.
Ja, du hast ein Fable.
Das halte ich,
du hast ein Fable, ein bisschen ein Fable für das schöne Dumme.
Ja, aber das haben wir doch. Guck mal, Nils, erinnern wir uns doch an gute alte Giga-Zeiten.
Ja.
Du weißt doch noch, wie wir gemeinsame Passion dafür entdeckt hatten, nach Feierabend bei RTL zu gucken und die Amigos 30 Minuten mit dem
nur
immer wieder
Spot.
Genau, diesen einen Spot.
Nicht den anderen Punkt.
Das ist die schönste Musik, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Zitat Ende.
Ja. Aber das ist ja auch einfach ein großartiges Stück Zeitgeschichte.
Absolut. Deswegen, und das, da ist ja nicht so, dass ich, mir wird das Gefühl manchmal gegeben, wenn wir beide uns da humoristisch getroffen haben, dass ich so jemand bin, der sich dann heimlich die CD bestellt hat, weil das so toll fand.
Ganz und das ist halt, das kurze Frage,
weiß ich nicht, wo das herkommt.
Wann habt ihr euch denn ohne mich irgendwo getroffen?
Das war die Zeit, wo wir mal Co-op Resident Evil 5 gespielt haben.
Was?
Nach Feierabend.
Ja. Haben wir zusammen durchgespielt, Colin?
Ja.
Nach der Arbeit?
Ja.
Bei wem?
Online.
Bei wie?
Gott behüte, wäre sonst nie dazu gekommen.
Ja, okay.
Ja. Online, ja. Und das hat Spaß gemacht, war gut.
Das war super, das war eine schöne Zeit.
Ja.
Und vor allem diese super RTL-Werbung auch, die gibt's nicht mehr. Also nicht diese eine.
aber ich habe die immer noch im Kopf, wie sie abläuft. Wie die, diese, es ist ja das Geile bei diesen, ach, früher bei alten Fernsehsendungen, die wurden ja anmoderiert. Wenn ein Film kam, wurden die, Filme wurden anmoderiert von
einer Ansager.
Jetzt kommt gleich anderen. Der neue James Bond.
Ja, aber das ist ewig her.
Und diese, aber die haben das genauso gemacht. Also die haben, die Form der Werbung ist ja so geil, weil da sitzen zwei, ein Mann und eine Frau, sitzen in so einer Studio-Atmosphäre und man hat das Gefühl, okay, das ist jetzt ein inhaltlicher Beitrag. Die sind irgendwie Experten auf dem Gebiet und die stellen jetzt irgendwas vor.
Das also ist, die geben das sich ist diese Amigos-Werbung
geben,
oder
ja, ja, die geben sich schon mal den falschen Anschein von Unabhängigkeit und Kompetenz. Und dann reden sie aber so völlig überschwänglich über die Amigos, was das für großartige Persönlichkeiten sind. Und diese Musik ist die schönste, die es überhaupt noch geben kann. Zitat. Und da kommen immer so Einspieler, wie die beiden Amigos dann da irgendwie ihre, aber dann kam der Schattenmann und so. Und dann wird das auch ein bisschen biografisch eingeordnet. Feuer, ich gehe für dich durchs Feuer. Und dann wird das biografisch eingeordnet. Auch, ja, sie fing an in der Garage und so.
Und das ist halt, das war auch noch zu einer Zeit, ich meine, heute weiß man, dass die Amigos unfassbar Geld gemacht haben.
Ja.
Aber damals, 2007, 2008, da kannte man die Original nur aus der Werbung. Aber sie wurden dir genauso verkauft, als ob du hier, wenn du nicht unterm Stein geschlafen hast, ein musikgeschichtliches, zwei blinde Augen hattest, weil das hieß immer ihre größten Hits, ne, 4 CDs mit ihren, und du, 1000 Videoclips vermeintliche, wo sie mal am Stein stehen, drehen die Kamera um 90 Grad, plärren was anderes an und das, ich habe noch nie von denen gehört, noch nie von den Liedern, aber 40 Songs auf nur 4 CDs. Und heute weiß man, die sind wahrscheinlich genau damit reich geworden.
Aber sind, nie die, gesagt sind hat, die real oder ist es
Scam? Ja, sind zwei Brüder.
Ja.
Und es ist ganz fürchterlich.
Ja, das ist auch die Zeit, wo 9 Live und dieses, diese ganze
das haben die
das
getauft,
Fernsehen, das, hä? Das haben die gekauft.
Ja, ja.
Nee, aber da, wo es diese CD-Sammlungswerbung gab, wo man wirklich Bands nur kennengelernt hat durch diese Werbung, weil das lief ja nicht auf MTV oder sonst irgendwas.
Ja, leider, deswegen ist MTV auch zugrunde gegangen.
Weil nicht genug Schlager und Amigos lief.
Ja. Ja, aber das war schon toll.
Aber
deswegen, also das kann man ja.
Ey, ganz kurz, ist,
ja?
Mir kommt gerade ein Gedanke. Gibt es einen 24/7 Musiksender für Schlager?
Ja. Ja, ja, Schlager Scheiße. Deluxe.
Echt?
Deluxe, ja.
Und nur
doch,
solche so Videos kommen.
Ja, ja.
Ach, willst du gerade, oder was?
Ja, unbedingt. Weil, du musst immer, ist so, es gibt die Klientel, die Schlager hört, das sind halt doch die Klientel, die noch Fernsehen guckt.
Ja,
und doch, die CDs kauft und so. Da kann man richtig noch einen Groschen machen, so einen kleinen.
Ja. Das ist, ich glaube, das ist sogar so 12 Stunden Schlager-TV und 12 Stunden Homeshopping, irgendwas.
Nein, ich glaube, es gibt diese ganzen HSE24, es gibt so viel für die Zielgruppe halt und ich glaube auch ganz ehrlich, da ist ganz viel Scam-Potenzial dabei. Ja. Es ist einfach wirklich, also es ist genauso wie alle Zeitschriften, die immer noch in allen Supermärkten ausliegen, neue Revue, also das bespielt so eine ganz bestimmte Zielgruppe an, die auch diese Seh- und Kaufgewohnheiten haben. Ich glaube, das ist einfach so, das funktioniert halt und das, da kann man noch richtig abrippen.
Aber das, was heißt abrippen? Das, was du gesagt hast, stimmt nämlich, dass gerade unter Schlagern, das, also mittlerweile vielleicht nicht mehr so, aber noch vor 10 Jahren oder so, das waren eine Zielgruppe, die noch CDs gekauft hat. Die ältere, viel ältere Zielgruppe, die wirklich noch Oldschool-CDs kauft, wo du noch richtig Kohle machen kannst. Du musst ja nur den deutschen Markt anzapfen an 60, 70-Jährigen und wenn, dann hast du deine Zielgruppe und wenn du die abgreifst, deshalb, und die ganzen Schlager sind, die sind ja alle steinreich.
Wir haben im Kollegenkreis alle bei Giga steinreich. Damals zwei Leute gehabt, deren Namen ich nicht nenne, die es versucht haben, diesen Schlager-Business zu schaffen, aber natürlich auch wirklich mit der geschäftsmännischen Grundeinstellung, weniger mit der Liebe zur Musik, sondern einfach gesagt, ey, da kann ich Geld verdienen und die haben die eine Person hat
Thomas
einen Song gemacht, der ehrlich gesagt, der ist auch relativ eingängig, also man kann da auch schon so einen kleinen Ohrwurm bekommen, aber da hat nicht funktioniert und die andere Person hat wirklich lange Zeit versucht, da Fuß zu fassen in dem Business.
Vielleicht muss ich auch meine
Künstlernamen und so
umkommen. Ja. Aber da bin ich dann vielleicht, da bin ich dann wieder gleich so ein bisschen anti. So, aber gleichzeitig nehme ich damit dann vielleicht auch den Leuten, die einfach Bock auf die Musik haben, auch so die Berechtigung. Also dann erhebe ich mich und sag gleich, das wollen dann Leute ausnutzen, simplere Musik halte ich dann für schlechter, so, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also ich kritisiere gerade meine eigene Meinung, ich merke gerade, dass ich Vorurteile habe, aber ich denke halt schon, wenn du halt bewusst irgendwie als Musiker irgendwie sagst, so, ja, ey, wir machen uns jetzt wirklich wenig Mühe, weil du musst die nicht geben und wir liefern jetzt wirklich einfach nur das ab, weil du im Prinzip wirklich einfach da abcashen kannst, dann halte ich das eher tendenziell, also finde ich das irgendwie so ein bisschen für so, meh.
Ja, weil man Musiker immer mit dieser inneren Leidenschaft verbindet und die Musik ist Ausdruck ihres künstlerischen Seins. Und
das meine ich gerade mit, so, wenn ich das aus meiner Perspektive erhöhe, dann ist das ja eigentlich auch blöd.
Ich verstehe also, das. Aber ja. Ganz kurz, zur Ehrenrettung des Schlagers muss man ja auch mal sagen, okay, man kann natürlich sich da drüber stellen und es auslachen, mit dem Stock ein bisschen in ihm rumpieksen, aber am Ende des Tages gibt's ja super viele Leute, denen das eine gute Zeit gibt und...
So what? Das ist auch alles okay.
Ich bin Lisa Simpson in dem Fall.
Ja, ich will auch, also deswegen, was auch immer den Leuten Spaß macht, darum geht's ja auch gar nicht. Man will ja auch nicht die Geschmackspolizei sein. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Musik oftmals nicht geboren wird aus der Leidenschaft für Musik und weiß der Teufel was, sondern wie du es gesagt hast, es ist relativ einfach handwerklich.
Das stimmt, aber das ist ja nicht auf Schlager alleine
bezogen. Nein, aber lass mich den Gedanken noch zu Ende bringen. Was mich am Schlager, oder so wie meine Wahrnehmung oftmals ist von außen, ist, dass dieser, ich sag mal, dieser Amigos-Schlager, und ich rede jetzt noch nicht mal von Party, sondern wirklich von diesem Heile-Welt-Schlager, dass der sich halt selber so fürchterlich ernst nimmt und mit dieser Scheinwelt und diesem, wo einfach dieses Klischee von der abgehalfterter Sänger, er guckt sich erstmal einen weg, lässt sich Nutten in die Garderobe bestellen und dann stellt er sich da wieder vor sein Publikum und ich danke euch so sehr, ohne euch wäre ich nichts. Also diese ganzen Schmierlappensprüche, so ein bisschen wie wir das seit kein Pardon kennen,
aber
das gehört halt zu dieser Realität, auch diese Klientel ja auch zu bedienen, die dann sagen, ach, das ist so schön. Und bei den Amigos funktioniert es ja genauso. Da gibt's, wir lachen drüber, aber das funktioniert ja nur, weil alle Leute so bierernst nehmen und nie jemand sagen würde, aber ganz ehrlich, ihr rotzt diese Songs doch hin an einem Nachmittag. Das hat doch nichts mit künstlerischer Identität.
Nein.
Was, wie kannst du das denn absprechen, das ist doch so schön und ja,
aber das gut. ist ja nicht Schlager exklusiv. Du verkaufst das Image mit, das verkaufst du beim Hip-Hop genauso.
Klar, bei Metal,
bei jeder Musikrichtung. Guck dir jetzt Bushido an, der irgendwie 20 Jahre Karriere gemacht hat mit einem Gangster-Image und jetzt Videos postet, wie er heult, weil sein Kind im Chor singt und dann hast du das Gleiche hast du beim Pop Miley Cyrus, die einen von Schulmädchen auf Kifferin, auf Madonna und was weiß ich, alle Etappen einmal, du verkaufst immer bei, wenn du erfolgreich Musik machen willst, immer auch ein Stück weit Image. Das ist halt ein Image für eine gewisse Zielgruppe, die halt diese heile Welt irgendwie, dieses heile Welt-Image braucht. Die gucken vielleicht auch der Bergdoktor und Traumschiff und so weiter. Und dann gibt's die Zielgruppe, die Heavy Metal oder Rock, wo alle hart sind und alle tätowiert sind und alle schwarze Klamotten tragen. Also das finde ich ist nicht etwas, das nur beim Schlager passiert ist. Und wenn du dir anguckst, wie Musik heutzutage gemacht wird, die wird ja auch ganz gezielt gemacht für den Abverkauf. Musiktracks sind heute 2:20 lang, haben 2 Refrains, die super eindringlich sind. Es fängt mit dem Refrain an, damit du direkt, wenn du bei Spotify hörst, dranbleibst, weil die Konkurrenz so groß ist, kannst du es dir gar nicht mehr erlauben, irgendwie ein Bohemian Rhapsody zu machen oder so, sondern das muss direkt eingängig drinne bleiben und nach 2:30 kommt der nächste Track, weil für mehr reicht die Geduld gar nicht. Also das ist nicht, finde ich, was man nur Schlager
ankreiden kann. Es gibt schon gewisse Unterschiede da, denn das ist ja so beim Metal so, also das ist vielleicht so eine Außenperspektive. Und es gibt sicherlich auch Heranwachsende und es gab Zeiten, in denen, boah, die sind ja noch böser. Und die sind ja noch brutaler. Mhm. Also dieses vorgelebte Image, was zu der Musik, zu der Härte oder so allem gehört. Aber da weiß jeder, dass erstmal diese Szene in sich grundsätzlich lammfromm ist, dass die Musiker natürlich keine schlechter Massenmörder und weiß der Teufel was sind. Das ist einfach ein Show-Image. Und das Image, glaube ich, außer bei den Rentnern, das ist jedem klar, dass der Typ, der da steht mit der Machete auf dem Promo-Foto und sagt, butcher them to death, und das ist irgendwie super hartes Geschraddel, dass der höchstwahrscheinlich nicht das ist, was diese Stage-Persona da darstellt. Aber beim Schlager oftmals, gerade bei diesem Schlager, gibt es dieses nicht so. Wenn sich da jemand, behaupte ich, wenn die Leute sich da hinstellen und sagen, ihr seid das Größte, ihr seid von Herzen, diese ganzen Schmiersprüche, wenn du dann sagen willst, wisst ihr was, ich bin eigentlich ein ganz anderer Typ. Eigentlich geht mir das am Arsch vorbei. Die Leute würden sofort genau, das geht nicht ohne, weil das einfach zu diesem Konzept gehört, der heilen Welt.
Habt ihr mal diese
Diskrepanz? Ich kann es gerade nicht besser formulieren, aber das ist schon eine Diskrepanz.
Kennt ihr diese?
Auf jeden Fall. Weil dieses vermeintlich authentische noch viel, ist ja wie auch beim Hip-Hop teilweise ja wahrscheinlich auch so, der junge Leute so anzieht, oftmals diese super krasse, ich kenne mich da null aus, aber diese richtig harten Ghetto-Geschichten, da gehört es ja dazu, so authentisch wie möglich zu sein, und diese Authentizität, die fußt viel mehr in der Lebenswirklichkeit vielleicht der Heranwachsenden von dem, was die erleben, wie bei den Schlagerleuten von, ah, es gibt sie noch, diese schöne Musik und dieses ehrlich Gute und nicht dieses, die jungen Leute. Und bei Metal ist von vorne
ist
so eine Diskrepanz drin.
Ist das nicht das Äquivalent zu einer Liebesschnulz oder zu einem Liebesfilm? Den guckst du dir ja auch an und sagst, ich muss nicht eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg, sondern ich will jetzt einfach nur, ich habe 2 Stunden Feierabend, ich habe einen harten Job im Kohlewerk gehabt, ich will jetzt einfach nur Liebende sehen.
Das meine ich aber gar nicht. Ich meine einfach nur, glaube ich, wenn du jetzt ein Mitglied von Amigos bist, dann kannst du vielleicht eine ganz andere Person sein oder so. Dann fuck dich die ganze Scheiße nur ab. Aber du kannst nie aus dieser Rolle raus, weil alle von dir eigentlich ausgehen, das ist dieser authentische Mensch, der diese tollen Texte über die ewige Liebe. Es geht nicht um den Genuss, das zu sehen, sondern ich glaube, wenn du das lebst, dann gehört dazu, dass du eigentlich 24/7 dieses Image auch verkörperst. Und das ist halt bei anderen Musikrichtungen eher nicht zwingend so der Fall, glaube ich.
Das ist klarer ausdefiniert und gehört mit zu der Gruppierung dazu, meinst du?
Ja, genau.
Ich glaube, dieses leichte, verführerische, dieses Spiel, was da ja eigentlich stattfindet. Ich musste gerade an diese amerikanischen Prediger denken, die so hardcore sind, die irgendwie auch einfach super hart upscammen, weißt du?
Ja, genau.
Und ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, dass Schlager tendenziell eher diese Mechanismen hat, als jetzt irgendwelche Metal-Leute. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eher konservativ geprägt, grundsätzlich.
Ja.
Sag ich mal, so grundsätzlich, das dient nicht dem Aufbegehren gegen Systeme oder Heranwachsende aufzupeitschen, sondern es ist ja immer eher konservierend, ein bisschen heile weltmäßig, und das ist da ja genauso. Und irgendwann kannst du unter diesem Deckmantel die Massen besser kontrollieren.
Ich frage mich gerade, was ist das? Vielleicht ist das aber auch so, vielleicht gibt es wirklich Leute, die sagen, Schlager hat damals die Welt noch in Ordnung gehalten. Und wenn jetzt sozusagen einfach, ne, wir alle werden älter und die Generation, die eben dieses seichte, weiche, dieses wegwischende, dieses, ach, die Welt ist doch eigentlich doch ganz schön, durch die Musik auch einfach, weißt du, durch den Alltag, hörst du die ganze Zeit rein und kriegst nicht so viel von dem ganzen Shit mit so. Was ist, wenn Schlager wirklich lange Zeit einen sehr, sehr positiven Effekt hatte und die Gesellschaft so ein bisschen positiver
sein.
Gestaltet ja. hat? Also ey, ja. weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, kann ja auch das Gegenteil sein. Es kann ja auch also die Romantik, die man so der guten sein. Alten Zeit immer andichtet, das war ja nicht unbedingt so. Das war ja viel Fassade. Also guck dir allein so die Familienstrukturen an, und wenn da irgendeine Hausfrau klassischer Art da in der Küche sitzt und Schlager hört, um sich den Kummer wegzusäuseln, also das heißt ja nicht, dass das was Gutes ist.
Das bisschen also, Haushalt, sagt mein Mann, wie geht denn das Lied nochmal? Scheiße. Das war schon frech damals. Das war schon ein bisschen frech. Schaff das war schon eine kleine Revolution, glaube ich.
Ja, das war so ein bisschen, genau.
Ich stelle gerade so zum Beispiel bei meinem Musikgeschmack, stelle ich halt fest, dass ich irgendwie gar nicht so Bock habe, dass meine Kinder das alles so hören, wie ich das gehört habe. Hä?
Was? Nee, schön.
Nee, weil so auf Englisch ist egal, verstehen die nicht, aber wenn da jetzt so deutsche Rap-Texte, mal vielleicht jetzt nicht bei Blumentopf, aber ihr kennt sie alle, mit Koks und Nutten und
Blumentopf?
Und so weiter, dann denke ich mir halt, das ist halt schon irgendwie, also ich merke richtig, wie spießig ich werde, auch in diesem Punkt, und ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite muss ich denen ja auch zutrauen, dass sie genauso differenzieren können, wo das herkommt, wie das zu deuten ist, wie das zu nehmen ist, wie ich es auch konnte. Ich bin ja auch nicht auf die schiefe Bahn geraten, weil ich irgendwelche Rapper gehört habe oder so.
Ich kann deine Sorge aber auch komplett, also ich kann das nachfühlen, mir muss das nicht sagen.
Aber es ist halt schon echt teilweise so asozial, und ich feiere selber, ich feiere richtig asoziale Musik. Wenn ich im Auto sitze, ich kann mir den ekligsten, schäbigsten Dreck anhören. Aber dann denke ich mir so, oh Mann, ey, was hörst du hier eigentlich?
Ich finde, man lernt aber auch was durch seine Kinder. Also mein Sohn zum Beispiel, der hört Iron Maiden. Und ich habe nie...
Auf den Text gehabt.
Und ich habe nie Iron Maiden gehört.
Iron Maiden ist schon...
Ja, der hat mit 6 angefangen, Iron Maiden zu hören. Und der macht manchmal, jetzt hat er wieder irgendwie die Tage so eine Rockshow vorbereitet, dann hat er so eine musste sich dann die ganzen Namen aufschreiben. Seine Band heißt Teufel der Welt. Und dann hat er.
Teufel der Welt, echt? Oh, ist das gut, Nils, ey. Das ist ja super. Irgendwelche
bescheuerten Zeugtexte musste ich dann so ein Album für ihn beschriften und so. Es ist faszinierend lustig. Und dann gibt er so, macht man so Rockkonzerte. Aber der hat halt, der steht halt auf Iron Maiden und ich habe das früher nie gehört. Und aber durch ihn habe ich angefangen, das zu hören. Und ich finde halt auch, früher hätte ich gedacht so, oh, es ist mir ein bisschen zu hart. Und wenn man dann sich aber auch mal so die Texte anhört, super, und was die so für Coverart haben und so, merkt man, okay, das ist auch echt genauso lächerlich im Grunde genommen, über was die teilweise singen und wie sie es auch bildlich inszenieren und so weiter. Das ist schon massiv drüber. Und gar nicht so schaurig. Und man auch teilweise sehr melodisch. Also man kann es echt gut hören, Iron Maiden.
Ja, Iron Maiden ist nicht harmlos.
Also, ja, wirklich. Jetzt, aber, und dann, ja, aber der wollte es mal hören. Und dann wollte er beim Autofahren immer Iron Maiden hören. Und dann habe ich ihm mal einen Alternativvorschlag. Hab ich okay, ich habe früher nämlich immer Bad Religion gehört. Ich hatte so eine richtig harte Bad Religion-Phase. Alle Alben gehört, Poster und bla. Ja,
Alter, echt? Du hast Poster immer, von Bad Religion? Ja, voll, das ist echt jetzt. Ne? Ja, ja, genau. Alter, was
dann,
geht denn jetzt?
Und ey, dann habe ich ihm mal Bad Religion gezeigt.
Gut, dass man sich mittlerweile absichern muss. Das ist echt, oder?
Ja, ja. Meinte nur, nee, das ist mir nicht wild genug.
Ja, das geil, hast du schon mal gesagt.
Also der hat mich jetzt schon getoppt, ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, das ist der.
Aber das ist, ich finde das sehr ungewöhnlich, dass, also das ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass Kinder auf so, oder? Also meine Erfahrung ist eine ganz andere, so was die Musik angeht, so Popmusik und so leicht eingängliche Sachen, aber so Metal oder was, ich weiß nicht, was Iron Maiden ist, Rock.
Heavy Metal.
Heavy Metal. Also das ist schon in dem Alter, das zu mögen, ist schon, ja, interessant auf jeden Fall.
Aber es macht, also, ja, das ist das Problem, weil das immer sofort auch so klingt. Also diese Diskussion, Metal zu verteidigen, höre ich ja nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Aber ich bin schon bei dir. Also Heavy Metal ist grundsätzlich, und auch Iron Maiden, eine Musik, die dich schon mehr fordert, als jetzt zum Beispiel hörst We Will Rock You oder hier Atemlos durch die Nacht da oder sowas. Weil es eben komplexer ist, anders, nicht ganz so eingängig.
Viel komplexer als AC/DC so als Beispiel. Genau. Ja. Viel komplexer,
ja. Genau, also das ist das eine. Und das andere ist, du hast es ja gerade selber gesagt, ich wäre extrem entspannt, und nicht nur, weil ich selber sage, ich bin mit dieser Metal-Welt groß geworden. Wenn mein Sohn sich für Metal entscheidet, hätte ich ein ganz anderes Grundgefühl dafür, weil es natürlich, es ist Geisterbahn, es ist Show, es ist übertrieben, es hat mit der Lebenswirklichkeit viel weniger zu tun, als wenn vielleicht ein 10-jähriger Heranwachsender, der sich gerade orientiert im Leben, Männer, Frauen, halt die ganze Zeit vermeintlich authentische Texte aus dem Leben, aus dem Ghetto sozusagen, hört, dass das eine andere Wirkung haben, absolut, wird. Ich finde,
das muss ist man ja genau, schon
ernst nehmen. Aber natürlich wünscht man sich
das. Du siehst das ja auch gerade so, ich sag mal, Kinder aus sozial ärmeren Vierteln und so, die für die sind ja dann so Haftbefehl und Capital Brown, wie die alle heißen, das sind ja richtige Vorbilder. Die kleiden sich wie die. Die werden richtige kleine Assis, weil natürlich dieser Assi-Lifestyle auch zelebriert wird, ne? Gangster-Lifestyle, Leute abrippen, aufs Maul hauen und so weiter. Und ich habe diese Musik gefeiert, aber ich war ja niemals ein Assi oder fand das erstrebenswert. Aber es gibt halt, wenn du jetzt irgendwo mal so hingehst, die feiern das, und diese und die Rapper haben wirklich einen unfassbaren Einfluss auf die Entwicklung dieser Kinder. Und ich komme mir vor wie so ein alter spießiger Sack, der die böse Rapmusik anprangert, obwohl er selber sein ganzes Leben lang Rapmusik gehört hat. Aber ich sehe das jetzt teilweise so ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht, dass die Kirchenrap hören oder so.
Und ich finde Rap.
Ich finde ja auch generell, das mag ich ja auch an Rapmusik, dass die sozusagen erzählen aus ihrer Welt. Und wenn die Welt nun mal, wenn die im Ghetto groß geworden sind, umgeben von Gewalt und Drogen und so weiter, dass die das dann auch erzählen, das finde ich ja eigentlich richtig und gut. Nur dieses, ja, dass das dann halt Kinder hören und daraus die falschen Schlüsse ziehen, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ehe selber mein Kind mich fragt, Papa, was heißt Go, Bitch, Go? Wo du dann denkst so, ja, nun, also das heißt nichts. Manchmal ist bei Musik geht's einfach nur darum, dass es cool sich anhört.
Du musst gerade an deinen Fahrschullehrer denken, tatsächlich. Also wenn gerade bei Rap, bei Hip-Hop ist hörst du natürlich viel mehr auf das Wort. Und ne, also du achtest mehr auf den Text. Oft. So, also ob das nicht einfach auch etwas ist, was dann einfach direkter ankommt. Während du Iron Maiden oder keine Ahnung, ne, irgendwas Psychedelisches, langatmiges, klassische Musik. Ich glaube, wenn du jünger bist, haben generell Kinder nicht so viel Geduld, sich lange auf etwas einzulassen. Deswegen glaube ich schon, dass es, ne, deswegen auch Schlager, das gibt schon Musik, unterschiedliche Musikgenres und Formen, die tendenziell für gewisse Altersgruppen besser funktionieren und schneller, direkter reingehen. Und vielleicht ist es genau das so. Vielleicht ist es, ne, dieser harte Rap, diese harten Wörter, es soll schocken, es soll auf die Fresse geben. Das motiviert dich dann irgendwie so, ne? Und Iron Maiden ist schon ultra komplex, finde ich.
Aber es ist also interessant,
ne, so, aber zu vielleicht sehen. Ist das, vielleicht ist das eben auch das, ne? So diese Nuancen irgendwie wahrzunehmen, diese Kinder sind zum Glück unterschiedlich und genauso wie
Erwachsene auch. Aber wann ist diese Phase im Leben, wo man quasi sich auf seine Musikrichtung festlegt? Also wo du quasi sagst, das ist jetzt die Musikrichtung, die feiere ich, und klar, manchmal wechselt man die und man wird, glaube ich, generell, was Musik angeht, im Alter toleranter, während man mit 15 dogmatisch ist und sagt, alles, was nicht Hip-Hop ist, höre ich nicht, ist scheiße. Und aber generell, wann fängt das so an, dass man so merkt, ey, ich mag das einfach, wenn die Gitarre laut ist und das Schlagzeug, oder wann magst du, dass du Wortspiele hörst und dir denkst, oh, das ist aber clever, der reimt Apfel auf.
Mhm, ne? Warum nimmst du auch den Apfel?
Das ist auch dumm. Es gibt kein Wort, das sich auf Apfel reimt. Das ist echt, das ist so schlecht.
Ich such noch. Ja, es muss es gehen. Wir machen nicht weiter, bis wir einen guten Reim auf Apfel haben.
Ja. Ach, das gibt's doch nicht. Richtig gute gibt's nicht, aber man kann ja flexibel sein mit der deutschen Sprache.
Ja, jedenfalls, der Punkt ist klar, meine Frage an euch, was denkt ihr, wo ist das in der Pubertät, wo man das erste Mal verliebt ist, man hört Laboom, man guckt Laboom und hört die Musik.
Also ich glaube auch, es geht über diese Catchiness, weil genauso funktionieren ja auch Kinderlieder. Ganz, ganz simpel, wiederholend, einprägsam, und dann geht's wahrscheinlich das los, das erste Mal mit wiederkehrendem Muster. Und ich glaube, welche Bedeutung dann Musik für dich hat, das hängt dann maßgeblich ab, ob du mal so Momente findest, wo man sagt, okay, hier höre ich jetzt was plötzlich aus dieser ganzen gigantischen Masse, wo ich gar nicht unterscheiden kann, Genres, man kennt sich noch gar nicht aus, aber irgendwas interessiert mich. Und dann gibt's, glaube ich, Menschen, die solche Wege weiter verfolgen und versuchen, was gefällt mir, was gibt es da noch, und sich einen Musikgeschmack aneignen, bei denen Musik einfach eine andere Bedeutung hat. Oder Leute, die einfach nur sagen, nö, ich höre halt so, was im Radio läuft, was mir angeboten wird, weil mich das Thema Musik, vielleicht emotional oder wie auch immer, egal welche Genre, gar nicht so mitreißt, dass ich dem so viel Zeit widmen würde. Und ich glaube, deswegen ist diese Reise in Metal ist oftmals eine, die du sehr tief und komplex, und deswegen ist da auch ganz viel elitäres Gelaber natürlich dabei. Aber weil du musst ein bisschen investieren. Und wenn dich das aber hookt, dann glaube ich, finde ich es unglaublich spannend, wenn dein Sohnemann jetzt sozusagen bei Maiden ist, ob er diese Reise in Richtung, oh, die Gitarren, oh, die Härte, Tempo, Aggressionsgrad, Melodie versus, da gibt's ja so viele Spielarten, ob der davon irgendwann mal komplett wegkommt oder so sagt, nee, das ist eine riesige Abenteuerreise, die hier, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in dem Genre deutlich komplexer ist als wahrscheinlich im Schlager, weil der Schlager nicht ganz so, also heutzutage behaupte ich jetzt mal wieder elitär, wie ich bin. Ja,
kann
im Gegensatz zu den 70er nicht ganz so faszinierend. Aber es ist halt spannend, weil allein dieses Interesse, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, was nicht ganz naheliegend vielleicht auch für einen Erwachsenen ist, weil man denkt, hey, ich verstehe gerade nicht ganz genau, was dich fasziniert, aber ich hab Bock, mit dir da reinzugehen.
Also ich hatte mal eine Manowar-Phase. Und
was hier alles an die Luft, das ist auch wahr.
Ja. Okay. Und zwar aber auch über einen Freund, der auch so in dieser Metal-Szene war, auch auf dem Dorf, und dessen Vater war Musiker, er selber auch total talentiert, macht bis heute Musik und so weiter, und der und seine Jungs da auf dem Dorf, die haben immer Metal gehört, und ich habe ganz oft bei dem gepennt, weil es echt ein guter Freund von mir war, und dann immer auf dem Dorf und lange hingefahren und so weiter, und dann wurde sich ständig damit zugeballert mit diesem, und am Anfang war mein Gehör überhaupt nicht reif dafür, das war für mich Geschrabbel, so, und ich habe mich davon belästigt gefühlt, aber irgendwie so als wenn das irgendwie so wie so Minenarbeiter, die in den Fels reinbohren, und man findet es nur schlimm, und irgendwann guckt man und merkt so, oh, das ist echt,
steht da Metal, ist eine Struktur hinter,
was du da bohrst, irgendwie, das hat da kommt ja am Ende was bei raus, und irgendwie hatte ich dann so ein Gehör entwickelt von Lärmbelästigung hin zu, krass, ich höre das jetzt. Also jetzt höre ich das. Es hat eine Weile bei mir gedauert. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht so ein talentiertes, absolutes Gehör wie manch anderer, so was so Musik angeht. Ich brauche mal eine Weile, bis ich das Gefühl habe, okay, ich habe es verstanden, so. Und da habe ich irgendwann gehört und habe ich es verstanden und gehört und habe ich auch selber Alben gekauft und habe auch dann kam auch irgendwann Herz aus Stahl auf Deutsch, habe ich mal versucht, meiner Mutter mal zu zeigen und ihr zu erklären, aber es hat nicht funktioniert, erstaunlicherweise. Aber genau, das war so mein Zugang. Mhm.
Aber ich glaube, man braucht halt auch immer jemanden, der einem was anbietet irgendwie. Ja, ne? Genau. Also heute ist es natürlich so mit Spotify und YouTube sicherlich einfacher, aber bei mir war es so, mein Vater war absoluter Musikfreak, hat eine riesengroße Platten, immer noch riesengroße Platten, sondern hat auch viel Geld ausgegeben für so Tonbandgeräte und weiß ich, also immer auch zu Hause saß der mit Kopfhörern und hat einfach nur Musik gehört. So, der war so richtiger leidenschaftlicher Musiker. Dann der Freund von meiner Mutter, der hat auch Platten gesammelt und so. Und dadurch bin ich früh mit so viel Musik in Kontakt gekommen, die ich ja niemals, ich hätte ja nicht selber gesagt, ey, wer ist denn Terence Trent D'Arby oder weiß ich nicht, so keine Ahnung, so irgendeine Musik oder Kool and the Gang oder so, wo ich gedacht habe, das kenne ich ja nicht. Ich habe das Plattencover gesehen, das fand ich dann cool, weil die da irgendwie cool am Auto gelehnt haben oder so. Und dann habe ich gesagt, Papa, was ist denn das? Dann hat er das aufgelegt. Und dann, entweder es war catchy oder nicht, so, oder Michael Jackson oder so, ne, was dann super catchy war. So eine Boyband. Und ne, dann so Sachen, die, du musst ja jemanden haben, der dich da so.
Ja, genau.
Der dir das anbietet. Weil dein Sohn hätte ja niemals gesagt, Papa, was ist eigentlich Iron Maiden, sondern der hat irgendwann muss es ja mal gehört haben und gesagt haben, oha. Es resoniert hier irgendwas in mir.
Also da wurde er tatsächlich über Freunde oder Verwandte irgendwie rangeführt, also nicht durch mich, weil ich das gar nicht kannte, aber das ist genau was ich gerade meinte mit wie mein Zugang zu Metal war, dass du irgendjemanden brauchst, weil du hast auch oft, also so geht's mir, ich weiß nicht, wie es Leuten geht, die talentierter sind als ich, was ihr Gehör angeht, aber dass du erstmal was hörst und dann erstmal nicht reinkommst, weil es erstmal so, du hörst es nicht sofort und dann sagst du ja nicht, aber ich beiß mich da jetzt durch.
Ja, ja.
Und bei mir war es dann diese Penetranz, dieses ständigen Beschallwerdens mit Metal, was bei mir so ein Gehör geöffnet hat. Von alleine hätte ich nie im Leben diese Reise gemacht.
Du musst ja nicht nur an die Hand genommen werden, sondern du musst ja auch selber als Kind oder sowas den Zugang dafür haben und auch die Hand nehmen wollen. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja, du musst ja eine gewisse Bereitschaft haben. Und ob du das, aus welchem Kreis du das kriegst, ob das aus deinem Freundeskreis kommt oder sowas, ich glaube, da ist dann dieses ganze Identitätsbildende mit dabei. Irgendwann ist es die Musik nur das Medium, was es überträgt, aber eigentlich geht es um die Gemeinschaft zum Beispiel. So, und ihr singt ein Lied, ihr manifestiert euch in einem Genre, das ist das Elitäre, was du angesprochen hast. Das ist, glaube ich, echt, betrifft nicht nur Musik, betrifft auch Videospiele, betrifft alle, betrifft
auch Essen,
Film, alles ja, alles, mögliche. Whatever. Sport, Fitness, whatever, nimm was es ist, nimm Kämpfen. Also, ne?
Genau,
also, das ist wurscht und ich glaube schon, dass im Heranwachsen brauchst du im Prinzip natürlich irgendwelche Namen und du willst es auch irgendwie angeben. Ey, kennst du eigentlich den? Also mein Sohn fängt jetzt gerade an irgendwie so ein bisschen, der hat AC/DC, aber das ist auch die einzige Band, die er kennt. So, ne, und der jetzt findet er AC/DC geil, weil er weiß, dass die bei Pauli gespielt werden, so Hell's Bells und so, und dann ist das so das Ding. Oder deine Freunde zum Beispiel, ne, also deine Freunde, die machen echt super Kinder-Hip-Hop, also ist wirklich gut, also wirklich Deichkind für Kleinwüchsige, Entschuldigung, Kinder. So,
ja, man muss es halt anbieten.
Aber das meine ich damit, man muss halt anbieten. Und wenn ich dann aber mit meinen Dingern ankomme, wo ich teilweise zum Beispiel selber gar nicht mehr weiß, wie die Bands heißen. So, ne? Also ich höre, meine Musikauswahl ist ganz bunt durch. So. Durch Spotify werden mir auch viele Sachen vorgeschlagen und ich finde die Musik geil, aber ich kenne keine Geschichte dahinter. Ich kenne die Band nicht, ich weiß nicht, wo die herkommt. Also diese Fankultur ist weg und ich habe nur die Musik. Und wenn ich dann gefragt werde, wie ist denn das, dann muss ich erstmal selber drauf gucken. Keine Ahnung, die heißen Theodor. Zum Beispiel, höre ich gerade. Super nett, aus Darmstadt scheinbar eine Band. Habe ich dann recherchiert, weil ich gedacht habe, mega geile Mucke. So, ne? Also ich bin selber auf Empfehlung gegangen, weil ich ausnahmsweise mal im Auto Radio gehört habe, bei TFM, da lief das Lied und ich habe gedacht, fett, will ich wissen, wer das ist. Also, ne, und ich glaube, so eine Offenheit zu haben ist gut und sich auf Empfehlungen einzulassen, um selber zu sagen, so, das gefällt mir aus den und den Gründen. Und ich glaube, bei Kindern muss das einfach wachsen. Also wenn du. Jeder von uns wird diese Phase auf jeden Fall mitkriegen, das scheint menschlich zu sein, dass irgendwann kommt die große Auflehnung. Irgendwann werden unsere Kinder auf jeden Fall genau das Gegenteil machen von dem, was wir eigentlich wollen. Hundertprozentig.
Ja.
Ich denke, das ist auch einfach gesund. Also ich glaube, das muss so sein, diese
Abtrennung. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler, das ist auf jeden Fall ein normaler Entwicklungsprozess.
Das heißt, wenn ihr wirklich Opfer bringen wollt, und dafür sorgen möchte, dass euer Kind cool ist, Amigos, müsst ihr euch jetzt auf die Scheiße konzentrieren, damit dann die Emanzipation in die gegenteilige Richtung dahin führt, wo es cool ist.
Und vielleicht ist das genau das, was du beschrieben hast. Dass du jetzt gerade das Gefühl hast, du selber hörst es ja gerne, aber bei ihm findest du, also, ne, so, vielleicht ist das die Entwicklung gerade.
Ich spiele ihm jetzt so lauter Assi-Hip-Hop vor, damit er selber dann sagt, ich höre Amigos.
Genau.
Nee.
Alles richtig gemacht. Das ist keine Gefahr.
Puh, ein Glück ist das nochmal an uns vorbeigegangen, ey. Ja.
Ja, aber wer weiß, wir sind ja auch die erste, also wir sind ja die erste Generation, die sich vernünftig um ihre Kinder kümmert. Wie wir alle wissen, vielleicht stellt sich heraus, die lieben uns und wirklich.
Aber genau. Wir haben Internet, Alter.
Und diese ganze Abgrenzungsphase, die ist eigentlich sein, nur zustande gekommen, weil man gar kein Verhältnis zu seinen Eltern hatte.
Interessante These.
Ja, und jetzt auf einmal so, hey, ich finde meine Eltern eigentlich cool, meine Eltern sind super nett, ich liebe meine Eltern sind mein bester Freund, ich mache alles, was meine Eltern machen, und dann stehst du auf einmal da und denkst so, fuck, ich habe alles darauf ausgerichtet, dass er sich von mir abgrenzen möchte, aber wirklich liebt er mich und scheiße, was jetzt?
Aber das macht, mach's
mal. Aber ja, gab's ja auch schon zu unserer Generation, weiß ich nicht, jeder hat irgendwelche Leute in der Klasse, die genauso waren wie die Eltern, die auch den Beruf vom Vater gelernt haben, die die Firma übernommen haben und das...
1000 Jahre lang so.
Ja, genau, die das einfach, die das einfach so machen, wie es halt kommt, und dann gibt's die, weiß ich nicht, der Vater ist Anwalt und das Kind wird Punker, weil der Vater so angepasst ist. Mhm. Ja. Man kann es eh nicht, letztendlich ist es so.
Ein luxuriöses Wahlproblem in Anführungsstrichen der neueren Zeit natürlich.
Die Forschung geht mehr in die Richtung, dass der Einfluss der Erziehung geringer einzuschätzen ist, als man bisher angenommen hat. Und dass es viel mehr
Forschung?
Also, die genetische Veranlagung ist. Also, dass du natürlich kannst du Dinge beeinflussen mit Erziehung, ist nicht so, dass du gar keinen Einfluss nehmen kannst, aber es ist nicht 50-50 oder irgendwie so.
Haben wir früher gedacht, haben immer gesagt, wir haben keine Ahnung, sagen wir mal 50-50.
Ja,
so war es ja wirklich.
Ja, also du hast ja wirklich gedacht, wenn das Kind irgendwie auf die schiefe Bahn gerät oder so, das ist 100%. Also ist vielleicht immer noch ein großer Anteil, wenn du kein... Also
wenn du Bobfahrer bist oder so.
Wegen schiefer Bahn.
Dankeschön. Jetzt bist du heiß.
Es dauert aber auch anderthalb Stunden erstmal, die Promo auf, Alter. Hör auf jetzt, ey.
Ja.
Ja, aber ich finde das total interessant, auch was du gerade sagst, das Thema kann man ja auch ein bisschen ausweiten und auch wenn das jetzt komplettes dünnes Eis des Halbwissens ist, über das ich jetzt schreite, aber es gibt ja auch so Studien, die dann erforschen wollen, inwiefern sich Traumata und so weiter quasi über Generationen auch, also genetisch sozusagen manifestieren und sich auf die Art weitervererben. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich versuche es irgendwie zu vermeiden, dass das an meine Kinder kommt und an deren Kinder, dass sich das aber eben ja wirklich einfach in den Genen manifestiert. Das ist ultra spannend.
Mhm. Aber genau, und
beängstigend auch.
Ja, ich habe da ein bisschen reingelesen, bevor es bei mir, ich habe da auch wegen Nachkriegszeit, ich hatte ja diesen Was-Sozial-Podcast, diesen Begriff, diese transgenerative Traumata, das erste Mal in wissenschaftlicher Darstellung gesehen und auch gelesen und versucht, das zu verstehen. Also natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wissenschaftlich gibt es den Fall, dass Enkelkinder Angststörungen entwickeln, die vollkommen losgelöst sind. Denen könnte es total gut gehen, aber irgendwann kommt irgendwas zurück, so. Und das ist halt ein eigenes Forschungsgebiet. Riesenforschungsgebiet.
Aber fairerweise muss man sagen, es geht ja auch bei positiven Sachen wie Talente oder Fähigkeiten oder sonstige Sachen, die werden ja auch genetisch teilweise weitervererbt. Also, es geht in beide Richtungen.
Ja, sicher, natürlich. Also kommt natürlich auch an, welche Talente. Ich glaube, so ganz offensichtlich hast du körperliche Attribute, die sich, die weitergegeben werden. Wenn du jetzt ultrasportliche Eltern hast, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass du auch irgendwie was davon abbekommst, höher. Und wenn du ein Körperklaus bist, und dann wirst du vielleicht auch die Körperklausigkeit weitergeben. Aber die Frage ist immer, wie ist das bei geistigen Attributen? Inwiefern können sich einfach Dinge, die man eher im Gehirn verorten würde, so weiter vererben.
Großes Thema. Ich glaube, das dauert noch, bis diese ganzen großen Arbeiten der vielen Akademikerinnen und Akademiker, die wiederum in unserer Generation jetzt auch rausgekommen sind. Ne? Viele Soziologen gibt es ja einfach, unfassbar viele. Und die Wissenschaft schreitet voran, aber wie immer bei der Wissenschaft ist es immer etwas Nachgelagertes. Das heißt, es dauert immer erst, bis dann irgendwelche tatsächlichen Erkenntnisse rauskommen und die werden wieder angefochten. Deswegen ist Wissenschaft auch smart und sinnvoll so. Das Anfechten ist genauso wichtig, das gehört mit zur Wissenschaft dazu. Und natürlich wird das alles irgendwie in unserer Generation aufgedeckter sein als in der Generation vor uns. Aber die Generation vor uns hat auch schon diverse Bücher gehabt. Freud. Ne? Also, mein Vater hat auch die Freud im Bücherregal gehabt. Also, ne? Du wirst in jeder Generation wirst du
den
aktuellen Stand des Wissenschaften.
Freud im Herzen hatte.
Ich dachte, Freud im Bett. Hätte ich jetzt gedacht.
Ja, man hätte es auch.
Von der erwartet jetzt.
Aber muss man das jetzt noch, also es war doch einfach auch ein...
Meinst du, hätte einfach mal stehen lassen können, respektvoll.
Einfach.
So, naja.
Großes Thema nochmal gegen Ende, oder
ja,
was?
Ja, wir haben, ja, das können wir uns ja vielleicht fürs nächste Mal als Hausaufgabe mitgeben. Jeder von uns liest jetzt die, wie hast du es genannt,
transgenerationale Traumata. Ja.
Habe ich schon gelesen.
Ist Quatsch.
Aber
es ist Quatsch, ist einfach Quatsch.
Der dritte Teil ist ein bisschen am besten, aber.
Aber ich glaube, für mich das. Ich habe immer noch den Eindruck, das Naheliegendste, also keine Ahnung, das ist nicht wissenschaftlich, aber das ist so die Beobachtung, die ich dann habe, ist dann doch dieses, der eigene Einfluss und was er macht. Ich kam nur drauf, ist keine große Geschichte. Bei Leo, also unserem Nachwuchs, steht jetzt die erste Kita-Übernachtung an. Und er hat unglaublich Bock drauf. Und wir haben auch aus unserer Sicht, und er ist generell relativ abenteuerlustig, er springt eher von Sachen runter, wo man nicht genau weiß, was passiert. Und wir bremsen ihn auch wenig ein. Und sein bester Freund, der sagt, er will nicht diese Kita-Übernachtung machen. Und wir haben gedacht, warum will der denn nicht? Und dann waren wir auch mal ein paar Mal mit dem so unterwegs auf Spielplätzen. Und der ist immer eher jemand, der eher ein bisschen zögerlich ist, der immer ein bisschen länger braucht. Und wir haben gedacht, na gut, der ist halt so. Und dann haben wir irgendwann auch mit den Eltern mal gesprochen, vor allem mit dem Vater. Und dann auch kamen wir auf diese Kita-Übernachtung. Und dann sagt er, ja, eigentlich will ich gar nicht, dass der da hingeht. Weil ich will nicht, ich mag das nicht, wenn der so lang weg ist. Ich möchte jede Minute mit ihm genießen. Und diese Grundhaltung, plötzlich denkst du, okay, das ergibt alles einen Sinn. Weil du das Gefühl hast, ganz, ganz viel Verhalten ist auch gar nicht wertend gemeint. Aber wie die ihn steuern, hat dieses Kontrollierende, dieses, ich denke eigentlich mehr an mich und übertrage halt dieses Gefühl vielleicht auch in Form von, bist du denn sicher, dass die Übernachtung schon was für dich ist? Mhm. Anstatt zu sagen, ah, ich glaube, der hat gar nicht so richtig die Wahlfreiheit. Er glaubt, er tut es, aber in Wirklichkeit ist es doch so ein indirektes Gefühl von.
Und Kinder sind ja auch ganz sensibel und nehmen das so mit ihren Antennen auf. Wie du es gerade sagst, das kann eine Formulierung sein, ob du jetzt sagst, ja, mega Kita-Übernachtung oder ob du sagst, ja, schauen wir mal, ob du da überhaupt Lust drauf hast. Das bewirkt im Kind ja schon komplett unterschiedliche oder kann im Kind schon komplett unterschiedliche Emotionen und Verhaltensweisen bewirken.
Ja, ja. Also, und wenn du dann eben merkst, dass du es dann doch als Vorbild quasi vorlebst, dass du dann schon diese Art von Zögerlichkeit und dann am Ende das auch sagst, wie er es dann gesagt hat, eigentlich will ich ihn nicht weggeben, weil ich die Zeit mit ihm nicht missen möchte. Ich dachte, es ist ehrlich, aber auch irgendwie eine harte Aussage.
Mhm. Aber, dann, puh, aber das ist wirklich ist das jetzt, mit Kindern. Also das haben wir neulich, glaube ich, schon mal gesprochen, die Art und Weise, wie ein Kinder reflektieren. Und dann, wie man auch selbst sich erkennt und Dinge an sich erkennt, die man vorher, weil sie so in die Selbstverständlichkeit gegossen wurden, dass man sie gar nicht mehr hinterfragt oder so, man ist, wie man ist. Und auf einmal sieht man, ey, krass, war das ja. Und ich sehe es auch so in meiner Familie, wenn man sich ein bisschen so, jeder für sich selbst damit beschäftigt, okay, woher kommen gewisse Eigenschaften, die ich jetzt habe, dann kann ich schon relativ deutlich sehen, okay, alles klar. Und so wird es bei unseren Kindern auch sein. Und das gibst du weiter. Und du kannst das auch nicht kontrollieren, egal wie gut deine Vorhaben sind, deine Vorsätze sind, weil ganz viele Dinge sind unterbewusst und du kannst dich nicht die ganze Zeit kontrollieren und dich zu einem Ideal von irgendwas machen, was du nicht darstellst. Das kannst du im Alltag, im Stress, das ist nicht möglich. Du wirst diese Sachen, ob du willst oder nicht, weitergeben.
Ich glaube schon, dass
aber das muss man, ja auch so sein.
Ja, schon, aber ich glaube schon, und da sind wir vielleicht auch im kleinen Kreis, schließt sich so, sich diesem Schicksal, diesem Unterbewussten so vollends hinzugeben, ist dann vielleicht auch nicht das Richtige. So ein bisschen diese
Gottfrage. Nee, das wollte ich also, damit nicht ausdrücken.
Genau,
nee, also das heißt so, soll nicht heißen, nicht an sich zu arbeiten. Ich meine nur, dass man in aller Regel an der Aufgabe scheitert, so nach Perfektion zu streben oder sein Kind vor irgendwas zu bewahren, was du in bewussten Momenten steuerst, aber was so allgegenwärtig in dir ist, dass du es einfach nicht den ganzen Tag machen kannst. Das soll nicht heißen, weiße Fahne schwenken und sich mit all seinen Schwächen arrangieren. So
aber es kriegt halt ja, ich meine, in eurem Fall ist das ja auch so, weil ihr nicht perfekt seid. Bei mir ist es ja so.
Ja.
Ganz andere Probleme.
Ich habe ganz andere Probleme, weil mein Kind auch es nicht schafft, an meine Perfektion ranzukommen, was für mich auch eine Enttäuschung ist.
Also für mich aber auch.
Ja, also das muss man ganz klar sagen. Nee, aber das war, diese Talks, das können wir immer schön machen, wenn Colin da ist, können wir immer die Parental Guides hier machen, Advisory Lyrics, ja, können wir hier immer schön machen, da könnte man noch Stunden drüber reden. Es macht auch Spaß, sich mit euch auszutauschen.
Ja, mir ebenso, ich bin ja hinten dran, freue mich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich kann noch da auch was mitnehmen.
Ja,
oder auch nicht, oder sag nicht, ich mach's anders.
Ich muss jetzt mein Kind mitnehmen, nämlich vom Sport abholen, deshalb müssen wir jetzt hier Schluss machen, aber es war wieder ein sehr nicer Talk, Colin wie immer geil eingesprungen für Le Mans und das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder Almost Daily.
Tschüss.
Tschüss.
Haut rein. Ah, Supporters Club. Shit.
Tschüss.